Rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildebrand.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dieses Folge 286. Und ich begrüße an meiner Seite zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder den Yannick. Hi.
Servus Lennart, guten Abend, hi.
Ja, ich freue mich, dass du immer wieder dabei bist und ich freue mich auch, dass wir über ein sehr schönes Ergebnis für den VfB reden können. Der VfB schlägt im ersten von zwei Endspielen in die Champions League Bayer Leverkusen mit 3:1, ein grandioses Spiel, ein grandioses VfB-Wochenende darüber hinaus, denn die Frauen schaffen als Meisterinnen den Aufstieg in die erste Bundesliga. Die U17 zieht ins Finale um die deutsche Meisterschaft ein. Über all das reden wir heute und natürlich wirft auch schon das Pokalfinale in, naja, jetzt nur noch anderthalb Wochen schon seine Schatten voraus und auch darüber wollen wir heute reden. Einen Gast haben wir diesmal nicht eingeladen. Und ihr könnt diese Folge auch nicht live auf Twitch schauen. Wenn das der Fall ist, dann sagen wir euch natürlich vorher Bescheid. Und dann findet ihr unseren Livestream unter twitch.tv/rundumdenbrustring. Einen Gast müssen wir nicht vorstellen, deswegen fangen wir mit den aktuellen Themen an, Yannick. Und da starten wir gleich mal mit dem Pokalfinale. Das wird zuerst den 13. Mai, in 10 Tagen genau, gespielt. Aber der Cup wurde schon wieder gehandovert in Berlin mit Giovanni Elber als Botschafter der Bayern, was ich ja schon zweifelhaft finde. Es wurde bekannt, dass Sven Jablonski das Pokalfinale pfeift. Was sagst du dazu?
Ja, also Sven Jablonski, ja noch ein relativ junger Unparteiischer, der sieht ein bisschen älter aus. Ich war vorhin auch geschockt, der ist 36 erst. Also, ich hatte den eigentlich älter geschätzt, aber zählt, glaube ich, auch so zu den Besten, wenn man so auch die Schiedsrichterstatistiken sich anschaut. Ich habe ihn jetzt eigentlich auch immer als guten Schiri in Erinnerung, gerade auch, wenn ich so Spiele in der Bundesliga mal geguckt habe, wo er an der Pfeife war. Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Ich hätte es natürlich Aitekin gegönnt, so als krönender Abschluss. Das wär natürlich richtig cool gekommen, aber ich denke, da will man jetzt eben auch so einem jungen Schiedsrichter wie Sven Jablonski auch die Chance geben und das hat er sich auf jeden Fall mit seinen Leistungen aus meiner Sicht auch verdient.
Ja, ich bin auch zufrieden. Also ich bin zufrieden, dass es nicht dein Schlager ist. Ich meine, abgesehen davon, dass das Pokalfinale vermutlich sowieso nicht über den Schiedsrichter entschieden wird, aber man weiß es ja nie. Und vielleicht ist es gerade im engen Spiel ist auch wichtig, dass man einen qualifizierten Schiedsrichter hat. Ich bin auch froh, dass es nicht Tobias Welz ist, aber den kriegen wir jetzt am Samstag in Frankfurt. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir zum Spiel kommen. Ich guck mal gerade, wann Sven Jablonski uns das letzte Mal gepfiffen hat. Oh, beim 4:0 gegen HSV hat er uns das letzte Mal gepfiffen. Das ist und gut beim 1:3 in der Hinrunde in Leipzig. Das geht doch eigentlich. Das ist ja beim 2:2 in Wolfsburg. Ach, das war das mit Karasor. Mit der Fehlentscheidung, weißt du?
Ja, stimmt. Aber da muss man ja auch sagen, da hat er sich auch gleich hingestellt und hat seinen Fehler eingeräumt. Und ich habe den eigentlich jetzt auch in diesen Schiedsrichter-Dokus, die da ja jetzt vermehrt erschienen sind, eigentlich als sehr angenehm in Erinnerung. Also der hat auch, glaube ich, eine gute Ansprache, gute Kommunikation. Ja, ich finde es okay und finde es auch gut.
Ja. Und im Pokal hat uns das letzte Mal im Halbfinale letztes Jahr gepfiffen. Also auch kein so schlechtes Omen. Ja, gut. Wir hatten es im Vorgespräch gerade schon von dem Finaltrikot. Letztes Jahr war es ja so, kauf das Finaltrikot. Und dann war plötzlich der Sponsor ein anderer. Und du hast ja schon mal hier in die Kamera gehalten, auch im Stream, beziehungsweise in der Live-Aufnahme. Du hast ja dann das Pokalfinaltrikot im Package für 160 € mit Schal und Fotoalbum noch dir gekauft. Dieses Jahr kostet das Finaltrikot, was vermutlich auch den richtigen Sponsor haben wird, schlappe 85 €. Ich glaube aber 85 € ohne die ganzen Badges. Und das ist eigentlich nur das Trikot von der Saison.
Genau, also ich glaube, das Finalbadge ist drauf in der Mitte und auch das amtierende Pokalsieger-Ärmellogo, was ja dann Gold ist, also wie man Deutschen
mit einer 4.
Ja, mit einer 4, genau, richtig.
Das ist schon ein bisschen geil, ja.
Ja, ich sag's mal so, ich bin, ihr wisst es alle, passionierter Trikotsammler, aber auch ich gebe mich diesem Wahnsinn nicht immer her. Das Pokalsieger-Trikot, klar, von 2025, das habe ich mir gegönnt, weil es einfach eine Erinnerung fürs Leben ist, weil, ja, wir sind jetzt kein Dauer-Pokalsieger oder Rekord-Finalteilnehmer.
Noch nicht, sag ich mal.
Nein, klar, es ist jedem natürlich sich selber überlassen. Ich glaube, es wird genug Leute geben, die sich's holen werden, und das ist auch okay, das ist in Ordnung. Ich finde halt die Preisgestaltung immer ein bisschen krass. Und ist bei Trikots ja im Allgemeinen so, auch bei anderen Vereinen, aber ja. Wenn man sieht, dass das normale Heimtrikot quasi gerade aktuell, ich glaube, für 50, 60 Euro zu haben ist, ohne dieses Final-Badge, kann jetzt jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, ich denke, der VfB wird da trotzdem eine gute Marge erzielen, und der, wo sich's kaufen möchte, kauft sich's, und wer weiß, vielleicht hat er dann auch ein Pokalsieger-Trikot irgendwann im Schrank hängen.
Ja, fließt alles in das Gehalt von Dennis Under. Ich bin ja noch so ein bisschen versucht, was das rote Auswärtstrikot angeht. Das ist schon echt geil. Also sowohl im Fernsehen als auch in echt, wenn man mal dran vorbeiläuft, das sieht schon echt richtig gut aus. Und ich habe noch kein rotes Trikot, aber ich glaube, das ist mir dann unterm Strich. Vielleicht müssen wir schon mal schauen. Die nächste Frage, Janik, bist du vor Ort in Berlin?
Ich werde vor Ort sein, tatsächlich, mit meinem Fanclub. Freue mich natürlich riesig, auch mal das Olympiastadion jetzt von der anderen Seite kennenzulernen.
Warst du letztes Jahr auch da?
Ich war letztes Jahr auch dabei, ja.
Sehr gut, okay. Gut, also, das heißt, du wirst nicht zum Public Viewing ins Mercedes-Benz-Museum müssen. Es gab ja dann doch noch, ich glaube, wir hatten es letzte Woche schon angekündigt, es stehen auch die Preise fest, 10 Euro Eintritt, davon sind 5 Euro Verzehr, und es hat Platz für 15.000, also immerhin. Ein bisschen, ich meine, ich finde das Argument irgendwie, dass ein Public Viewing im Stadion nochmal das gleiche wäre wie ein zusätzliches Bundesligaspiel. Ja, das kostet alles. Auf der anderen Seite, du nimmst ja auch was ein. Also.
Ja, aber man muss dazu sagen, am Mercedes-Benz-Museum ist auch eine coole Location. Ich war da schon bei mehreren Konzerten, also das ist auch richtig gut da, und ich glaube auch für die meisten gut zu erreichen, und trotzdem eine schöne Geschichte, gerade für diejenigen, die eben nicht das Glück haben, wie wir beide, dann vor Ort in Berlin zu sein. Schönes Gemeinschaftserlebnis. Wenn ich keine Karte hätte, wäre ich auch hingegangen. Also von daher finde ich das ganz in Ordnung. Finde auch die Bepreisung fair, muss ich sagen. Also 10 Euro, das ist okay. 5 Euro davon kannst du zum Verzehr verwenden, ja. Ist in Ordnung. Und kannst mit Gleichgesinnten dann das Spiel gucken. Weil ich denke, da werden sich keine Bayern-Fans hin verirren. Also.
Vermutlich nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute letztes Jahr auf dem Schlossplatz waren. Falls ich euch gefragt habe, warum ich hier im Live-Bild gerade abgetaucht bin, mein Laptop zeigt jemand, dass er gleich in die Binsen geht hier oder keinen Strom hat.
Das waren, glaube ich, 25.000 letztes Jahr.
Okay, das ist schon ein bisschen mehr. Ja,
gut.
Ach, man kann bestimmt auch Mercedes, ist es dann im oder davor, auf dem Parkplatz davor?
Also wenn es die Location ist, wo immer die Konzerte stattfinden, ist es quasi hinter dem Museum. Das ist wie so wie so ein Konzertbereich, da finden dann auch im Sommer Veranstaltungen statt. Also das ist eigentlich ganz cool so vom Ganzen her. Hofft man natürlich, dass es auch gut ist, genau, dass die Leute nicht nass werden. Ich denke, ist eine gute Geschichte und ein fairer Kompromiss dann auch, nachdem die Stadt Stuttgart da eben den Schlossplatz nicht zur Verfügung stellt.
Na, die armen Blümchen. Man kann bestimmt auch super seinen Bierbecher dadurch geschmeißen. Mercedes-Benz-Museum ist auch super, wenn man keinen Schließfach mehr gefunden hat am Stadion. Weil ich bin ja, wenn ich mit meiner Tochter unten bin, dann Zugfahrer. Dann muss ich natürlich gucken, dass ich unseren Krempel irgendwo einschließe, weil die ganzen Sachen, die wir dann unterwegs irgendwie noch zu lesen, zu essen mitnehmen, die kannst du natürlich nicht mit ins Stadion nehmen. Und wenn die Schließfächer am Stadion alle voll sind, dann kann man da sehr gut beim Mercedes-Benz-Museum auch seine Sachen abschließen. Man muss so bis 18 Uhr wieder da sein, an einem 15:30 Spieltag. Genau. Und natürlich ganz wichtig, alle in Weiß nach Berlin. War, glaube ich, schon letztes Jahr das Motto, wenn ich mich richtig erinnere. Die Bayern fahren alle in Rot. Aber das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Was ihr wohl auch mitbekommen habt, ist eine traurige Nachricht. Wir hatten ja letzte Woche schon zwei traurige Nachrichten zu verkünden im Podcast, und auch dieses Mal müssen wir jemanden betrauern, und zwar Jochen Rücker, langjähriger Torwarttrainer beim VfB, Spitzname Goalie. Es gibt einen sehr schönen Artikel auf Vertikalpass zu ihm. Genau, also eine VfB-Legende auch, ganz markant war auch, wie er in Moskau im Europapokal, der Pokalsieger-Halbfinale mit bei minus 10 Grad trotzdem seinen kurzen Hosen da saß. Das war auch so ein bisschen sein Markenzeichen. Also ja, da ist ein ganz großer VfBler von uns gegangen. Und ja, also viele, glaube so auch gerade aus unserer Generation, Janik, verbinden auch noch den VfB und die Trainer, die dann auf der Bank saßen, des VfB auch mit dem Torwarttrainer Jochen Rückert, der dann da saß. Und ja, genau. Also an dieser Stelle unser herzliches Beileid.
Absolut, ja.
Letztes aktuelles Thema, die Dauerkartenpreise. Ich habe ja keine, deswegen habe ich es nur über Umwege mitbekommen. Du hast eine und hast jetzt schon die neuen Preise bekommen für diese Saison und die sind nicht ohne. Ich habe gesehen, die günstigste Sitzplatzkarte kostet 450 Euro. Sitzplatz-Dauerkarte.
Ja, genau. Ich hab die Mail jetzt hier gerade nochmal aufgemacht. Dann kann ich es dir, nicht, dass wir hier was Falsches sagen und dann nachher dann noch. Ach, komm. Wo ist es denn? Sag mal.
Also ich glaube, Stehplätze kosten 260, wenn man überhaupt noch welche bekommt. Also das sind natürlich die Preise, die Leute zahlen müssen, die ihre Dauerkarte verlängern. Also
in der Cannstatter Kurve. Gut, ich bin jetzt Mitglied, dann kriegst du ja auch noch mal eine Ermäßigung. Mhm. Das sind 428 für die günstigste.
Findest du es da? Na,
also mit Mitgliederrabatt und ohne sind es die 445.
Normal. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich bin auch mal gespannt. Also wir spielen natürlich Champions League, weil wir, wie wir später besprechen, gegen Frankfurt gewinnen. Aber sollte das nicht der Fall sein, bin ich mal gespannt, wie nächstes Jahr in der Europa League die Zuschauerzahlen sind. weil ich glaube, manch einer, der sich dann für den VfB International interessiert, hat dann vielleicht dauerhaft eine andere Vorstellung, als schon wieder gegen Young Boys Bern zu spielen oder sich ein Spiel gegen Young Boys Bern anzugucken. Aber ich bin mal gespannt.
Ja. Kann ja aber auch in der Champions League passieren, gegen die zu spielen. Also von
das
daher,
stimmt, wobei ich glaube, dieses Jahr ist Thun ist ja Meister und ich glaube,
Thun ist Überraschungsmeister geworden, genau. Ähnlich wie Kaiserslautern als Aufsteiger. By the way, coole Geschichte. Also wenn ihr da mal irgendwie Bock habt, lest mal die Artikel dazu. Ist echt eine tolle Geschichte, die es so wahrscheinlich selten gibt im europäischen Fußball.
Ja, und ich glaube, St. Gallen ist Zweiter aktuell. Aber ich glaube, in der Schweiz schafft es, glaube ich, nur der Erste in die
Normalerweise nur der Erste, ja.
Ja, schauen wir mal. Gut. Dann, bevor wir gleich auf das Spiel gegen Leverkusen blicken, noch unser kleiner Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne tun über Patreon oder über PayPal. Bei Patreon geht es um monatlichen Betrag. Da könnt ihr uns auf unserer Patreon-Seite unterstützen. Wenn ihr neu einsteigt, kriegt ihr ein Starterpaket vom Erik zugeschickt. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine Belohnung. Die sieht so aus, dass wir jeden, der uns mit $10 im Monat unterstützt, in jeder Folge nennen. Das ist, trifft auf den Daniel zu. Und auch die Unterstützer auf dem $5-Level, der Unterstützer Linda und Renato, die nennen wir in jeder Folge vielen Dank. Und stellvertretend für alle, die uns auf dem $2-Level unterstützen, nennen wir diesmal den Daniel. Und wenn ihr uns nicht regelmäßig unterstützen wollt, sondern eher unregelmäßig, so wie es gerade passt, wenn ihr mal ein bisschen Geld übrig habt für uns, dann könnt ihr uns auch gerne Geld bei PayPal rüberschieben. Und das Ganze setzen wir natürlich ein, um den Podcast hier am Laufen zu halten, um das Equipment zu updaten und genau, damit wir uns nicht alles aus eigener Tasche zahlen müssen, denn wir sicherlich schon gemerkt haben, sind wir werbefrei in diesem Podcast und unabhängig. Und das hilft uns einfach ein bisschen. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und dann kommen wir jetzt zum Samstagnachmittag. Wie angespannt warst du vor dem Spiel, Yannick? Ich war sehr nervös, obwohl es ja eigentlich nur darum geht, in welchem Europapokal wir spielen nächste Saison.
Ja, das ist schon krass, wenn man das jetzt doch mal so hört, was wir mittlerweile für Probleme haben. Wo hast du Gedanken gemacht? Geht's schon wieder in die Relegation oder geht's vielleicht direkt runter? Jetzt andere Zeiten. Schöne Zeiten. Nein, natürlich, ich war auch angespannt, hab mich aber auch gefreut, weil es einfach in den letzten Jahren immer attraktiv war gegen Bayern 04 Leverkusen, viele Tore gefallen sind und egal wie man jetzt zu Bayern 04 Leverkusen steht, sportlich, immer ein Erlebnis, wenn die zu Gast sind oder wir in Leverkusen sind. Deswegen dann natürlich das tolle Wetter, eigentlich so gefühlt der erste richtig geile Sonnenfußballtag in diesem Jahr. Und, einfach die Rahmenbedingungen waren gegeben, dass es ein cooler Fußballnachmittag in Bad Cannstatt wird.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir auf die Aufstellung gucken, Nübel im Tor, dann eine Dreierkette, bestehend aus Mittelstädt, Chabot und Hendricks. Führig links, Leveling rechts auf der Außenbahn, dann Stiller und Schema, weil Karasor ja immer noch gesperrt ist, wird es auch in Frankfurt noch fehlen. Nati, dann vorne hinter Demirovic und Undorf, das heißt Elkenus auf der Bank, Jelsch und Aldakil waren, glaube ich, immer noch aus. Ich weiß nicht, die saßen noch beide nicht auf der Bank. Ja, wie fandst du die Aufstellung? Also vor allem Nati statt Elkanus, der in Hoffenheim gestartet war.
Ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen verwundert, weil ich natürlich Nati auch gönne, dass er seine Zeiten bekommt, und er ist eben auch ein Spieler, der sehr, sehr flexibel ist. Elkanus ist halt einfach mit seinen offensiven Fähigkeiten, mit seinem trickreichen Spiel, mit seiner Technik nochmal ein ganz anderer Spielertyp. Hat mich verwundert ein bisschen. Ich hätte auch eher mit Elkanus gerechnet, aber ja, in diesen Tagen beim VfB, egal wie rotiert wird, ich traue es jedem zu, dass er voll seine Leistung einbringt, um die Mannschaft zum Erfolg zu führen. Und deswegen, wie gesagt, war das für mich dann auch okay. Aber hat mich verwundert auch, dass er die Dreierkette tatsächlich spielen lässt gegen Bayern 04, wobei man ja sagen muss, dann auch gegen den Ball, das oft sehr flexibel und variabel gestaltet wird.
Ja, ja.
Also da muss man ja auch immer sagen, da geht ja dann auch immer noch mal einer mit nach hinten. Aber ja, war sehr gespannt, wie sich das dann auswirken wird auf dem Spielfeld, die ganze Geschichte.
Ja, du bist natürlich ein bisschen flexibler auch mit einer Dreierkette, beziehungsweise du hast dann natürlich auch Führig und Leveling, die viel mehr auch in die Defensivarbeit eingebunden sind und dann auch gegen schnelle Spieler, das hatten wir ja schon häufiger, dass wir dann gegen Mannschaften, die sehr schnell unterwegs sind, auf eine Dreierkette umstellen, damit du halt mit diesen Wingbacks, so wie wir das ja früher unter Matarazzo lange gemacht haben, dass du halt mit diesen Wingbacks auch eine gute Defensivoption hast, und das war ja auch schon damals Führig.
Klar, natürlich. Ich bin halt der Fan, das ist aber meine Präferenz einfach. Ich mag die Viererkette, weil ich halt sage, ich stehe lieber hinten ein bisschen kompakter, verteidige dann auch mehr nach vorne, habe zwei Außenverteidiger, zwei Innenverteidiger und ja, zwei Sechser oder zwei zentrale Mittelfeldspieler. Aber um Gottes Willen, ich möchte ja jetzt hier keine taktischen Reden halten, das ist nur meine eigene Präferenz. Und ist ja, können wir ja auch spielen. Also von daher ist es ja auch gut, wenn du mehrere Systeme beherrschst.
Ja, das auf jeden Fall. Dann gehen wir mal ins Spiel rein. Und es war, man hatte sich kaum hingesetzt oder kaum hingestellt oder versucht, zwischen den Fahnen durch was zu sehen. Da stand es schon 0-1. Ich glaube, es waren 32 Sekunden. Korrekt, und diesmal war es Hendricks. Also wir schaffen es scheinbar nicht, ins Spiel zu gehen, ohne den Anfang komplett zu verkacken. Ja, also es war Hoffenheim, war noch ein relativ frühes Gegentor. Gegen Bremen zu Hause war es ein relativ frühes Gegentor. Im Pokal-Halbfinale war es ein relativ frühes Gegentor. Und dieses Gegentor, das war das früheste in den letzten Spielen. Hendricks lässt sich im Mittelkreis von Massa den Ball abnehmen, also will den irgendwie abschirmen, vertändelt ihn dann, und dann geht's ratzfatz. Massa spielt auf Kofane, und der legt dann halblinks für Garcia auf, und der macht in der ersten Minute das 0-1, und nach all dem, worüber wir die letzten Wochen gesprochen haben, du musst gucken, dass du richtig in das Spiel reinkommst, du musst konzentriert sein, du musst alles reinschmeißen. Das ist ein wichtiges Spiel. Es geht jetzt um die Champions League. Du hast schon in Hoffenheim ein bisschen verkackt, unterm Strich. Klar, am Ende bist du natürlich froh über den Punkt. Und dann gehst du so, dann passiert das. Yannick, wie war deine Reaktion?
Ich war geschockt. Tatsächlich, also Fehler im Aufbau so rum passieren öfters in dieser Saison beim VfB, ist mir jetzt auch schon in ein paar Spielen aufgefallen. Natürlich nach so kurzer Zeit dann auch noch durch Hendricks, von dem man solche Aktionen eigentlich nicht kennt, weil der wirklich in dieser Saison einer der stärksten Spieler im Kader des VfB ist, wirklich auch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht hat, auch vom Leistungsniveau her. Ja, war natürlich Schock. Also ich habe gedacht, wow, okay, das wird jetzt ein richtiges Brett werden. Du hast natürlich auch in der Szene gesehen, was für eine Qualität Bayern 04 Leverkusen mit Masan, Anne und Garcia da auch hat. Die Jungs haben das natürlich dann auch super ausgespielt, muss man sagen. War natürlich dann auch der Überraschungseffekt auf ihrer Seite, aber gegen so eine Mannschaft darf dir sowas im Aufbau eben nicht passieren. Wird eiskalt bestraft und sollte vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig in Richtung Pokalfinale sein und jetzt auch gegen Frankfurt. sowas darf dir einfach nicht passieren in der Bundesliga und auch nicht im DFB-Pokal. Also sehr bitter und ich war wirklich dann jetzt auch gespannt, wie die Mannschaft dann wirklich mit so einem frühen, sehr frühen Rückstand umgeht. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir mal so früh in Rückstand zu Hause geraten sind. Also
glaube auch, dass das, also ich meine, wir werden in den letzten 2-3 Jahren ist das schon mal passiert, aber es war definitiv das schnellste Gegentor seit längerem.
Genau, und dann war ich echt gespannt, okay, wie kommt die Mannschaft jetzt rein, wie arbeitet sie sich auch in das Spiel und was machen die Leverkusener jetzt? Spielen sie weiter nach vorne, lauern sie weiter auf solche Situationen? Das ist natürlich auch wieder so typisch als VfB-Gegner in dieser Saison, du lauerst eben genau auf diese Momente. Das haben schon einige Mannschaften versucht und Leverkusen hat dann halt auch einfach die Qualität, das auch entsprechend auszuspielen.
Ja, also was mich halt wirklich ärgert, ich meine, wir müssen uns jetzt nicht zu lange mit dem ersten von, ich glaube, 2 gefährlichen Torschüssen von Leverkusen ein ganzes Spiel aufhalten, aber du hast diese ganzen Frustrationen über die letzten Spiele, du hast gegen Bremen hast du Punkte verschenkt, du hast in Hoffenheim dir das Leben unnötig schwer gemacht, bist mit viel Glück ins Pokalfinale gekommen, muss man mal unterm Strich auch sagen, mit der Schiri-Entscheidung. Und dann spricht Sebastian Hoeneß von dem Weckruf, der nachhallen wird, das nach dem oder Warnschuss vielmehr, der nachhallen wird nach dem Hoffenheim-Spiel und dann geht es halt so weiter. Und das verstehe ich halt nicht. Also
es darf einfach nicht passieren, sowas. Ja. Also da erwarte ich auch irgendwie eine Absicherung. Ich meine, man weiß ja auch, wie Leverkusen spielt, dass die auch schnell umschalten können. Das ist auch kein Geheimnis. Darf nicht passieren, sehr naiv gespielt in der Situation und ja, da müssen sie sich auf jeden Fall verbessern, weil wie gesagt, diese Fehler im Aufbau passieren in dieser Saison häufig und das kann dir dann halt auch mal wirklich so ein Spiel kosten.
Ja, und du bist ja offensichtlich auch nicht in der Lage, das dann Rest zu verteidigen. Ich weiß nicht, ob das ein Verb ist, aber wenn du diese Ballverluste hast, dann passiert halt gleich.
Du musst einfach eine Absicherung nach hinten dann auch haben.
Ja, weil genau.
Wenn du da so einen Kofane hast, der halt, glaube ich, auch einer der schnellsten ist in der Liga, schwierig. Und dann Schick nicht zu vergessen, gut, der hat jetzt nicht gestochen am Samstag, aber das ist halt auch so ein Spieler, den du immer im Auge haben musst. Deswegen darf nicht passieren in der Situation. Ja. Du hast es auch gemerkt, im Stadion war es schlagartig so für ein paar Sekunden ganz still. Also so eine Schockstarre gab es für kurze Zeit.
Ja, und zum Glück mussten wir uns gar nicht lange ärgern über dieses Gegentor, denn in der 5. Minute macht Emdin Demirovic bereits den Ausgleich, spielt nach einem Pass von Leveling einen richtig coolen Doppelpass mit Nati, geht dann halbrechts in den Strafraum, macht einen rein, vor der Cannstatter Kurve, wir haben ja in der ersten Halbzeit auf die Cannstatter Kurve gespielt. Zum ersten Mal Erleichterung bei mir, dass das Spiel so schnell wieder ausgeglichen ist, weil das ist einfach eine gute Basis, wenn du dann relativ schnell, also nach 5 Minuten einfach wieder den gleichen Zustand hast wie quasi vor Anpfiff, nämlich ist es ausgeglichen. Und ich muss sagen, also von Demirovic, der Aufbau, auch der Doppelpass mit Nati, richtig gut gemacht, ist sein 12. Saisontor jetzt. Also wenn das ein Spieler ist, der bei uns nicht ins richtige System passt, dann möchte ich nicht wissen, wie Spieler knipsen, die bei uns noch besser ins System passen. Gut, Dennis Undaff. Aber also auf jeden Fall, ich finde, man hat bei dem Tor gemerkt, der VfB ist heiß. Ja, der lehnt sich auch nicht zurück, der ist auch in der Lage, also klar, die wollten auch gegen Hoffenheim das Spiel ausgleichen, aber hier hast du es halt geschafft und das liegt natürlich da vielleicht auch ein bisschen daran, dass Leverkusen an dem Tag nicht gut war, aber das liegt aber auch daran, dass der VfB hier Wege gefunden hat, die er sonst nicht findet. Wie ist dein Blick auf das 1:1?
Ja, wunderbar gespielt. Demirovic, bester Mann auf dem Platz, das können wir vorwegnehmen. Also auch wie der gearbeitet hat, mit nach hinten, seine Körpersprache ist vorangegangen. Und das ist dann eben wiederum, weil wir es jetzt gerade von Schwächen auch hatten beim VfB, das ist eine der ganz großen Stärken und mit einer der Gründe, warum es in diesem Jahr wieder um die Champions League geht, dass der VfB eben diese Resilienz hat, dann auch zurückzukommen. Natürlich dann auch mit der Dynamik im eigenen Stadion, mit einer Leverkusener Mannschaft, die plötzlich irgendwie komplett neben der Spur dann auch war. Ja. Aber weil der VfB da wirklich dann mehr ins Pressing gegangen ist, Zeichen gesetzt hat, Bälle erobert hat, Körpersprache, hast wirklich gemerkt, die Jungs sind heiß, die wollen das nicht auf sich sitzen lassen und dann kann eben genau auch sowas passieren. Super gespielt von beiden. Und ja, Demirovic, der jetzt auch bei der WM natürlich dabei ist, wurde ja auch heute veröffentlicht. Freut mich sehr für ihn. Und ich kann es einfach auch nicht verstehen, wie dieser Spieler immer noch bei uns bei einigen in der Kritik steht oder hinterfragt wird. Also ich weiß es nicht. Man darf auch nicht vergessen, er war verletzt diese Saison.
Ja, ich bin überzeugt, das 12. Spiel im 24. Tor, umgekehrt das 12. vom 24. Spiel. Also genau. Er hat den Treffer 50%.
Also ja. das ist wirklich top. Und wenn er die Verletzung nicht gehabt hätte, bin ich überzeugt, dann hätte er locker 5, 6, 7 Tore mehr in dieser Saison. Ja. Ein toller Spieler, ein toller Stürmer, der natürlich wie jeder auch seine Stärken und Schwächen hat, aber wenn er seine Stärken ausspielt, zählt er auch mit zu den Besten in der Bundesliga und das hat er in der Szene eindrucksvoll bewiesen, weil ihm ja auch oft unterstellt wird, dass er so am Ball nicht stark ist. Also ich weiß nicht, wer so einen sich selber in Szene setzt quasi mit Nate zusammen, das ist toll. Super gespielt, ja. Besser geht's nicht. Kannst du dann auch wirklich schwer verteidigen, hat dann auch der Leverkusener Trainer Hülmann gesagt, das kannst du dann fast auch gar nicht mehr verteidigen. Das ist ganz schwer.
Ja, eben. Und es ist einfach gut gemacht, ja. Und das ist dann auch beruhigend zu sehen, dass der VfB, also ja, wir haben auch gegen Hoffenheim 3 Tore geschossen und gegen Freiburg waren 2. Wir haben ja schon letzte Woche, hatte ich ja schon mit Andreas drüber gesprochen, die Tore, das Torschießen ist nicht das Problem im VfB. Ja, wir haben jetzt 69 Tore in der Liga. Das Problem sind die Gegentore. Und da müssen wir halt aufpassen. Aber es sollte ja dann auch das Einzige in diesem Spiel sein. Es ging dann erstmal weiter ohne klare Torchancen. Das Spiel war immer noch intensiv, ging hin und her. Da war das auch noch relativ ausgeglichen, fand ich. Und dann kam es in der 19. Minute zu einer Flanke. Der VfB kam schon immer wieder in Strafraumnähe. Und Tabsoba klärt den Ball und trifft aber dabei beim Ausführen der Bewegung auch Stiller an der Wade, der lange behandelt werden muss. Und ich habe lange, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe lange Stiller beobachtet danach und ich hatte das Gefühl, der läuft überhaupt nicht rund. Ich war ein bisschen erstaunt, dass der am Ende das Spiel durchgezogen hat. Wie ging es dir?
Ja, ich habe zunächst einmal gebannt, weil du siehst ja auch an den Reaktionen der Spieler, dass das schon eine härtere Aktion dann auch war. Ich meine, Tabsoba ist auch dafür bekannt. Das ist ein guter Innenverteidiger, keine Frage, aber geht halt manchmal auch über die Grenze hinaus an dem, was ich auch als rustikales Spiel für einen Verteidiger verstehe, aber das ist ein anderes Thema. Nein, ich habe natürlich wirklich erstmal Schiss, dass er dann in irgendeiner Art und Weise schwerer verletzt ist. Das wäre natürlich richtig bitter und hatte ja schon letztes Jahr diese Geschichte mit dem Augsburger. Da habe ich tatsächlich kurz dran denken müssen, weil das ja auch war ein bisschen weiter im Spielfeld drin, aber ähnliche Szene und boah, ich dachte jetzt zunächst einmal, okay, jetzt hoffen wir mal, wo er dann gestanden ist, dachte ich, okay, gut. Aber der hatte auch, glaube ich, wirklich nach dem Spiel noch einen richtig fetten Bluterguss an der Wade, weil man das auch in der Zeitlupe nochmal sieht, brutal, also wirklich, wie er da reingeht, da kann wirklich Stiller froh sein, dass er da, ich glaube, wurde auch nach dem Spiel nochmal untersucht, es ist jetzt nichts irgendwie, was da an bleibenden Schäden oder langfristigen Schäden jetzt da ist, aber trotzdem, üble Szene und Glück für Stiller in dem Moment.
Ja. Auch Glück für Tabsoba, dass er nicht rot sieht und Elfmeter verursacht, wie bewertest du es? Also ich meine, er spielt natürlich gerade den Ball. Wir hatten es aber auch schon, dass gesagt wurde, Ball gespielt, aber trotzdem gefährliches Spiel. Ich weiß nicht, bei wem das war auch bei irgendeinem von unseren Spielern. Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es, glaube ich, bei Hendrix oder bei Jeltschma war oder dass der eine Karte gesehen hat und ich meine vielleicht sogar eine rote, obwohl er den Ball gespielt hat. Wie bewertest du das?
Ja, klar, wenn man die Regel sich anguckt, die gibt's tatsächlich. Ich habe dann auch noch mal nachgeguckt. Aber dann kann man die Szene sicherlich so bewerten. Aber ich sag dann halt, okay, der Tabsoba geht dieses Risiko ein. Er ist ein Spieler, der auch ein Stück weit bekannt dafür ist. Wie gesagt, über die Grenze des Erlaubten und auch des normalen rustikalen Spiels hinauszugehen. Für mich sage ich, er darf sich da nicht beschweren, wenn es da einen Elfer dafür gibt, wenn der Schiri eben sagt, also beide Interpretationen sind trotz der Härte der Szene, glaube ich, richtig und nachvollziehbar, weil du kannst auch im Gegenzug sagen, okay, Tabsoba geht da wirklich das Risiko ein, geht da mit voller Wucht, mit voller Dynamik in stiller Reihen. Klar spielt er den Ball, keine Frage, aber riskiert eben auch eine schwerere Verletzung bei Ante. Und dann kannst du natürlich auch, finde ich, letztendlich das so interpretieren und sagen, Elfmeter und vielleicht die gelbe Karte für ihn. Zwecks Doppelbestrafung gibt es da ja auch eine Regel. Aber ja, schwierig, schwierig. Also da muss man vielleicht auch nochmal nachdenken drüber, ob man die Regel vielleicht da nochmal irgendwie optimiert an der Stelle. Aber beide Interpretationen sind, glaube ich, richtig und schlüssig. Und ja.
Ja, ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr den gegen uns hätte gepfiffen haben wollen oder für uns. Also andersrum, ne, wenn wir...
Schwierig, schwierig, ja.
Wenn wir gefordert hätten und wir sagst, der spielt halt ganz klar den Ball. Unterm Strich würde ich sagen, können wir froh sein, dass Stiller das ist überlebt hat, sozusagen sportlich. Und ja, der VfB blieb weiter gefährlich. In der 24. Minute klärt Flecken die Hereingabe von Führig direkt vor die Füße von Demirovic. Und ich habe mir gefragt, warum ballert er den nicht einfach in der Mitte drauf? Er versucht ihn dann so direkt unten neben den Pfosten zu setzen. Und da steht halt der Tabsoba im Weg und klärt ihn dann zur Seite. Aber auch David, du hast es ja schon angesprochen, Medo mit einem super starken Spiel, der war so häufig da vorne, der hat so viel, ich glaube, der hat 9 Torschüsse, habe ich irgendwo gelesen in dem Spiel, das ist ein krasser Wert, ich glaube, Sebastian Hoeneß hat es auch auf der PK gesagt. Auch Führig fände ich wieder sehr, sehr gut, also bei Führig, der muss, also am 21. wird ja die Nationalmannschaft für die WM bekannt geben, der Kader der Nationalmannschaft, da muss Führig einfach dabei sein, haben wir schon letzte Woche immer drüber gesprochen, ja, ganz, ganz stark. Ja, und auch Medo, also Emre Demirovic, richtig, richtig starkes Spiel und der VfB richtig, auch mit klaren Vorteilen irgendwann, Leverkusen kam nur noch zur Halbchance und ich muss ja sagen, wir haben uns ja so eine Steigerung erwartet nach den letzten Spielen. Hast du die gesehen?
Ja, also gerade diese letzte Konsequenz in den Zweikämpfen, dass man es auch wirklich schafft, den Gegner wie Leverkusen, die klar vielleicht nicht in Topform gerade sind, aber die trotzdem diese Qualitäten haben, da wirklich dann auch hinten reinzudrücken, das muss uns auch mal einer nachmachen, weil wie gesagt, Leverkusen, glaube immer noch einer der unangenehmsten Gegner ist in der Liga, weil da wirklich, weil die auch wirklich einen Fußball spielen, der manchmal echt wehtun kann als Gegner. Nee, da habe ich schon, finde ich, eine Steigerung gesehen, auch von dieser wirklichen Leistungsbereitschaft, dass alle, wirklich alle, alles gegeben haben und keiner sich auch mehr einen Fehler erlaubt hat und wirklich dann auch die Absicherung nach hinten da war und man wirklich es geschafft hat, den Gegner konsequent hinten reinzudrücken und ja, auch wieder so ein bisschen dieses Killergehen bei sich entdeckt hat, wirklich zu sagen, jetzt in... Die machen wir jetzt platt quasi, auf gut Deutsch gesagt. Diesen Eindruck hatte ich. Also die Jungs waren einfach nochmal diesen Ticken heißer und leidenschaftlicher, würde ich vielleicht sagen. Also es war schon in Hoffenheim ähnlich, aber jetzt war es vielleicht nochmal ein bisschen das Quäntchen mehr. Nochmal so ein bisschen mehr haben sie rausgekitzelt aus sich.
Und früher vor allem. Also ja, in Hoffenheim haben wir direkt dann nach dem Ausgleich wieder das Gegentor kassiert. Jetzt hast du halt ausgeglichen und hast halt die Kontrolle übernommen. Ja, genau. Wir springen gleich in die Nachspielzeit. Erstmal gab es noch 2 Großchancen von Demirovic mit dem Fuß in der 43. Minute und ich glaube, es war Chabot oder was noch? Demirovic mit dem Kopf nach einer Flanke von Nati. Ich glaube, ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Ich glaube, es war Chabot. Dann kommen wir in die 6. Minute der Nachspielzeit. Wird geflankt, der Ball in den Strafraum. Ich muss mir kurz sortieren, den Gedanken. Genau. Es kommt eine Flanke in den Strafraum und Flecken hat den Ball eigentlich schon, aber trotzdem stellt Tabsoba Demirovic im Anlaufen, reinlaufen in die Flanke ein Bein. Der VAR checkt das und braucht ewig erstmal, um das zu checken. Dann steht er da und kann nichts sagen. Das lag aber daran, dass ihm das Mikro noch nicht wieder eingeschaltet worden war. Dann hat es lange angeschaltet. Wie auch immer, er entscheidet auf Elfmeter nach einem Foul an Tabsoba. Und bis dahin fand ich eigentlich okay, die Schiedsrichterleistung. Und dann hast du gesehen, dass Leverkusen halt macht, was Leverkusen macht. Dann haben die eine Entscheidung, die ja wirklich schon lange, und die auch A, eindeutig war und B, auch schon lange sich angeschaut wurde, haben die angefangen zu diskutieren. Und da ging es meiner Meinung nach nur darum, uns aus dem Konzept zu bringen, diesen Elfmeter so lange wie möglich rauszuzögern und so lange wie möglich den Elfmeterschützen da stehen zu lassen. Führig stand dann die ganze Zeit mit dem Ball in der Hand. Am Ende schießt aber Maxi Mittelstädt. Und Junge, ey, du kurz vor der Pause, so viel Druck drauf, und dann macht er einen Panenka, so einen halben in die Mitte, eiskalt, Wahnsinn. Also, ja, und natürlich ist elementar wichtig, direkt vor der Pause dieses 2-1 zu machen. Also ich glaube, über das Foul müssen wir nicht groß diskutieren. Wie fandst du den Elfmeter und diese ganze Aufregungsszenerie drumherum?
Also, den Elfer fand ich natürlich unglaublich abgezockt, aber unglaublich geil. Wenn er in die Hose geht, regen uns alle drüber auf, warum er das in der Situation so macht. Aber Maxi hat jetzt natürlich auch in Sachen Elfmeter gerade beim VfB die Nase vorn, was zugegebenermaßen auch nicht so schwer ist. Aber freut mich auch für ihn persönlich, weil er jetzt auch pünktlich zum Saisonfinale hin so ein bisschen wieder seine Form gefunden hat. Ich hoffe natürlich auch, so wie viele andere VfBler und VfBlerinnen, dass es ihm vielleicht sogar noch auf den WM-Zug reicht. Wird man sehen, aber für ihn persönlich auch enorm wichtig. Hast du auch an seinem Jubel gesehen, da ist auch noch ein bisschen was von ihm abgefallen. Hat auch ein sehr starkes Spiel gemacht, schon in Hoffenheim bzw. Sinsheim war er schon richtig stark. Ja. Jetzt auch. Also gefällt mir richtig gut, wie er sich gerade entwickelt. Das andere ist natürlich so ein bisschen psychologische Kriegsführung. Hat mich ein bisschen an Basel erinnert, die haben das auch so ein bisschen gemacht. Da war es dann Shaqiri, der da so ein bisschen um den Schiri rumgetänzelt ist. Ja, ich sage, in dem Moment im Stadion, in der ganzen Gemengelage, führt es natürlich zu einer gewissen Unruhe, zu einer gewissen negativen Energie auch, die dann im Stadion herrscht. Jetzt im Nachgang sage ich, ja, mei, es ist psychologische Kriegsführung bei Leverkusen. Ja. Hat auch der ein oder andere dabei, der für sowas immer zu haben ist. Weiß auch nicht, ob unsere Jungs machen sowas manchmal auch, vielleicht nicht so in der krassen Form, wie es jetzt Leverkusen
macht. Ja, leider ist zu selten. Also ja. Ich hätte mir die Saison gewünscht, dass es manchmal häufiger gemacht hätten. Ja.
So ein bisschen diese, entschuldigt die Formulierung, Drecksau-Mentalität, die du vielleicht dort auch brauchst. Da hast du vielleicht auch nochmal gesehen, dass dieses Spiel eine Bedeutung hat, auch für Bayern 04. Dass sie da auch einen gehörigen Druck haben, mit diesem Kader jetzt wahrscheinlich nur Europa League spielen zu müssen. Ja, aber Maxi hat das sehr routiniert und abgezockt gelöst und dementsprechend, so wie du gesagt hast, perfekter Zeitpunkt mit dem Schlusspfiff. Die 2-1-Führung erzielt vor der Cannstatter Kurve, da nochmal die Energie mitgenommen und ja, hat man dann auch, wie gesagt, am Jubel gesehen, dass nicht nur von Maxi einiges abgefallen in der Szene.
Ja, also richtig geil, richtig wichtig auch. Und das ist auch okay, dass die das machen. Ich hätte mir halt gewünscht vom Schiedsrichter, dass er das früh unterbindet, weil irgendwer hat geschrieben, glaube ich, auf Twitter, oh, Leverkusen hat aber viele Kapitäne. diese Kapitänsregel, die kannst du ja mittlerweile in die...
Richtig, also die können wir ja sowieso auch so ein bisschen ad acta legen, diese Regel, weil die ja auch viel zu selten umgesetzt wird. Und ja, wir wünschen uns natürlich auch alle so ein bisschen Emotion, Leidenschaft. Jetzt, wenn du es dir im Nachgang anguckst, ja, siehst du halt einfach ja auch Spieler, die emotional sind. Und wie gesagt, es ging ja auch um einiges für beide Clubs in diesem Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann war Pause und wir waren alle happy, dass wir 2-1 geführt haben. Und ich habe in der Halbzeit, glaube ich, dann auch auf Twitter geschrieben und das war auch sonst meine Meinung. Du musst es halt noch, du hast die erste Halbzeit nicht verkackt. Das ist schon mal ein immenser Fortschritt im Vergleich zu den letzten Spielen.
Das stimmt wohl, ja.
Und daraus musst du das Kapital ziehen. Daraus musst du noch einmal 45 plus x Minuten wirklich durchziehen, konzentriert bleiben. Ich hatte ein gutes Gefühl zur Halbzeit, weil ich dachte, heute klappt's, ja. Leverkusen war so schwach, also die waren ja schon voll im 2-1 schwach. Und wir waren gut drauf und wir hatten vor allem halt diese schräge erste Halbzeit eben nicht, sondern wir hatten eine gute erste Halbzeit und wir lagen verdient in Führung. Wie ging es dir in der Halbzeitpause?
Ja, erstmal erleichtert, dass die Mannschaft sich gefangen hat. Auch sehr überrascht von dieser Dominanz, die dann der VfB aufgebaut hat. Und auch dieses Abfallen der Leistung von Leverkusen, was ich mir auch überhaupt nicht erklären konnte ein Stück weit. Also so ein Gemisch aus allem, aber ich war dann einfach auch sehr gespannt, wie es in der zweiten Halbzeit aussieht, wie sehr Leverkusen auch ins Risiko gehen wird, wen sie vielleicht auch noch reinbringen, wie sie sich taktisch aufstellen. Das sind dann immer so die Fragen, die ich mir stelle, wie reagiert der Gegner? Und ja, ich war einfach auch gespannt dann auf die Reaktion unserer Mannschaft, ob die Resilienz weiter anhält, ob dann auch vielleicht die Effizienz und Effektivität im Abschluss dann nochmal ein bisschen besser wird, weil du hättest vielleicht auch schon mit 2 Toren in Führung gehen können, wenn du die eine oder andere Szene besser ausgespielt hättest, ohne da jetzt zu sehr Kritik äußern zu wollen, weil, wie gesagt, du hast es ja gerade auch gesagt, war dann trotzdem unterm Strich eine gute erste Halbzeit und eine klare Steigerung. Aber ja, es war immer noch Bayern 04 Leverkusen als Gegner und ja, vorne mit einem Schick, wo du, den hast du zwar dann ja auch das ganze Spiel nicht gesehen, aber dem reicht halt auch eine Szene und dann ist er da und klassischer Mittelstürmer, den ich sehr, sehr schätze auch, dem ich gern zugucke. Aber ja, die Sorgen hatte ich noch so ein bisschen und ich war auch gespannt, ob vielleicht Elchanus dann reinkommt, um nochmal mehr diese Offensivmaschine anzukurbeln. Ja, das waren so die Geschichten. Aber unterm Strich war ich in der Halbzeitpause dann auch sehr zufrieden und hat der zweiten Hälfte guter Dinge entgegengeschaut.
Ja, und du brauchst ja vor allem auch, also du brauchst A, den Sieg, ja, weil unentschieden hätte ja nichts gebracht, weil dann Leverkusen weiter vor uns gewesen wäre und wir dann wirklich nichts mehr in der eigenen Hand gehabt hätten. Und du brauchst ja vor allem auch ein bisschen was für die Tordifferenz. Also 3-1 war hier besser, viel besser als ein 2-1. Und es hätte auch beinahe 3-1 gestanden nach der Pause. Leider stand Undaf im Abseits am Ende, glaube ich. Demirovic trifft eigentlich wieder. Vorher könnte es einen Foul von Schema an Tabsobal gegeben haben. Die rennen sich so ein bisschen gegenseitig über den Haufen. Ja. Und dann geht der Schiedsrichter wieder zum VAR. Bildschirm, schaltet dann sein Mikro an und macht es nicht so wirklich geschickt, weil er sagt dann, in der Entstehung liegt kein Foul von Schema an Tabsoba vor und alle jubeln schon und er so, aber, vorher war Abseits. Also, ja. Ich hätte zuerst sagen sollen, das Tor zählt nicht, wegen Abseits, obwohl kein Foul vorlag. Egal. Ja, schade. War eigentlich auch eine schöne Szene, auch gut, dass Schema sich da so durchsetzt, aber gut, dass die Mirovic-Tore wegen Abseits abgepfiffen werden, entweder weil er selber im Abseits steht oder weil Dennis Undaf im Abseits steht, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Aber ich finde, es hat gezeigt, dass der VfB direkt wieder hellwach war nach der Pause. Das war irgendwie direkt 46, 47 Minute diese Szene. Und auch das ist halt wieder so ein Spiel, und ich greife damit ein bisschen vor, aber das war wieder so ein Spiel, wo der VfB einfach wieder alles auf den Platz gebracht hat. Das erinnert mich so ein bisschen an Pokalhalbfinale gegen Leipzig. Einfach, die waren einfach voll da, und das merkst du in der letzten Szene vor der Halbzeit und das merkst du in der ersten Szene nach dem Seitenwechsel. Und da dauerte der noch nicht lange. Bis zum 3-1. Der VfB hatte nochmal Chancen von Mittelstädt. Dessen Schuss wird dann von Quanta, wird, glaube ich, ausgesprochen, gerade so geklärt. Chabots Kopfball wird von Flecken rausgekratzt aus dem Tor, also nicht hinter der Linie, sondern vor dem Tor geklärt, und dann macht Undaf in der 58. Minute das 3-1, wieder eingeleitet von Demirovic, also an allen Toren beteiligt, heute legt rechts raus auf Leveding, der flankt aus dem Halbfeld in den Strafraum und dann macht Dennis Undaf ein Tor, wie nur Dennis Undaf ein Tor machen kann, mit halb hoher Flugeinlagengrätsche bringt er den Ball unter. Ich habe ja die letzten Wochen ein bisschen rumgemäkelt an Dennis Undaf, weil er zuletzt gegen Hamburg getroffen hatte. Das ist jetzt auch schon wieder ein Monat her ungefähr. Und er war natürlich wichtig. Er hat natürlich auch im Pokal getroffen und hat natürlich auch Tore vorbereitet. Aber Tore von unserem besten Stürmer wären durchaus auch hilfreich gewesen in den letzten Wochen. Aber jetzt trifft er wieder das 19. Saisontor. Damit hat er eins mehr als in der Vizemeistersaison. Und hochverdient. Was sagst du zum 3-1?
Ja, wunderschön rausgespielt, auch wie Jamie den so halb hoch reinflankt aus vollem Lauf. Also das zeigt auch nochmal die Qualität von ihm. Und auch er hat es natürlich verdient, bei der WM mit dabei zu sein mit solchen Leistungen. Fand das auch sehr ansprechend von ihm wieder am Wochenende. Und ja, Dennis macht's dann halt in allerbester Mittelstürmermanier, sehr akrobatisch, auch wenn man das so in der Zeitlupe sieht, wie es eben auch nur ein richtig guter Mittelstürmer mit seinen Fähigkeiten machen kann. Ein bisschen unorthodox, ja, aber genau so musst du es einfach machen. Und ich glaube, über Dennis Undaf braucht man nicht mehr viel sagen. Die Zahlen sprechen für ihn. Dabei spielt gerade so ein bisschen die Saison seines Lebens und er ist der beste deutsche Mittelstürmer, Punkt. Und auch, ja, wenn er so jetzt so eine kleine Flaute hatte, einen Monat lang, er hat einfach diese Qualitäten, diesen Killerinstinkt, diese Kreativität, diese Kaltschnäuzigkeit und so ein bisschen auch diese Einzigartigkeit in seinem Spiel. Und das feiere ich ungemein. Und das feiert ja mittlerweile auch ganz Fußball-Deutschland, wenn du siehst, wenn so ein Reel von ihm gepostet wird, wer da alles so kommentiert. Also da brauchst du nur in die Profilbilder gucken. Da sind Bayern-Fans, Dortmunder, Kölner, die das wirklich anerkennen und die auch alle sagen, Dennis muss mit zur WM. Und damit untermauert er diese Ansprüche. Und ja, toll, toll gemacht. Kannst du auch sehr, sehr schwer verteidigen. Und ja, wir müssen wirklich dankbar sein, dass wir so zwei Stürmer, Undav und Gerassi war schon auch sehr, sehr geil, aber auch Demirovic und Undav können Spaß machen.
Ja, und er hat ja, ich gucke gerade, der hat zuletzt, das war sogar das Augsburg-Spiel, wo er das letzte Mal getroffen hat. Das waren dann vier Spiele zwischendurch. Da war dann auch noch das eine Spiel gesperrt natürlich gegen die Bayern. Du hast vor allem zwei Spieler, die mindestens in der Hälfte ihrer Einsätze treffen. Also ja. Undav hat jetzt 19 Tore in 28 Spielen, Demirovic 12 in 24, glaube ich. Ja. Wenn die sich so perfekt ergänzen würde, dass jeder in jedem Spiel trifft, was, glaube ich, fast sogar der Fall ist, dann wäre es noch optimaler. Aber ja, klar, also über den Sturm kannst du dich nicht beschweren. Und wir haben ja 70 Tore geschossen. Und wir haben ja vor zwei Jahren gesagt, als wir die beiden zusammen geholt haben, oder den einen fest verpflichtet, den anderen geholt haben, man muss dann perspektivisch gucken, ob sich das auszahlt. Letztes Jahr hat es sich nicht ausgezahlt. Da haben sie uns also schon, indem sie uns zum Pokalsieg geschossen haben und weiter in Europa gehalten haben, also zumindest Dennis Undav, aber in dieser Saison zahlt sich das halt voll aus. Also du hast, die haben jetzt zusammen 31 Tore geschossen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und das ist schon 31 von 70 Toren oder knapp 70 Toren, das ist schon eine Marke. Und da kann man dann auch sagen, okay, das ist, da kann man als VfB auch mal zusammen 50 Millionen für so zwei Spieler ausgeben.
Ja, das geben einige andere Clubs für einen Spieler aus. Ja. Und haben nicht diesen Erfolg. Deswegen, da müssen wir wirklich froh sein, dass wir die zwei Jungs haben. Und es ist, sind ja nicht nur ihre spielerischen Qualitäten, sondern es ist ja auch bei beiden das Menschliche. Also das sind ja wirklich auch zwei Top-Charaktere. Also beide, egal ob es Dennis mit seiner unverwechselbaren Art ist oder eben auch ein Demirovic, der ja auch so verschmitzt immer ist und auch immer einen Spruch auf Lager hat. Jetzt nicht ganz so krass wie bei Dennis, aber das gibt dir ja auch ein gutes Image und hat eine sehr positive Außendarstellung für den Verein. So muss man es ja auch sehen. Und natürlich, was am allerwichtigsten ist, fürs Umfeld und für die Mannschaft. Also ich glaube, die zwei Jungs tun einfach gut und man merkt, sie verstehen sich auch außerhalb vom Platz sehr, sehr gut und das ist doch einfach toll. Genau aus solchen Symbiosen kann ja Großes entstehen. Das zeigt ja die Geschichte des Fußballs. Auch bei anderen Vereinen war es ja so.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall happy, dass wir beide haben. Nicht so happy war Leverkusen nach dem 3:1. Sie wechselten in der 65. Minute Malik Tillmann, kam rein für Alex Garcia und Arthur für Montrell Calpreath. Calpreath, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Calpreath. Ja, genau. das waren auch eher, also Leverkusen hat jetzt nicht auf volle Offensive gesetzt, das waren eher konservative, positionsgetreue Wechsel und ich habe inzwischen auch überlegt, weil ich dachte, ja okay, also 2-1 Führung, irgendwann muss Leverkusen ja aufmachen, da haben wir unsere Chance, nur ich glaube, die wären in diesem Spiel nicht all-in gegangen. Also zum einfachen Grund, weil jedes weitere Gegentor, was die kassieren, und die wussten ja, dass es noch nicht vorbei ist. Die wussten ja, dass sie dann jetzt nur 3 Punkte Rückstand auf uns haben und die wussten, dass wenn sie jetzt 3 Punkte und noch 5 Tore Rückstand auf uns haben, dass es dann umso schwerer wird, am letzten Spieltag doch noch in die Champions League zu kommen. Und zumal man ja dann auch auf die Tordifferenz im Vergleich zu Hoffenheim gucken muss. Deswegen hat es mich nicht überrascht, dass Leverkusen dann gegen Ende nicht mehr alles versucht hat. Also ich glaube, in einem anderen Kontext wären die nochmal gefährlicher geworden. Ich weiß nicht, aber das war zumindest so mein Eindruck, dass denen irgendwann bewusst war, okay, wenn es doof läuft, gehst du hier mit -3 Toren raus, statt mit -2 und dann ist es noch schon mal schwieriger nächste Woche.
Natürlich ein guter Punkt von dir, ganz klar. Das kann es natürlich auch gewesen sein, aber irgendwo sage ich dann auch, das kann ja dann auch nicht der Anspruch von Bayern und für Leverkusen sein. Klar. Also du hast es dann auch gesehen in den Stimmen nach dem Spiel, Kasper Juhlmann, der ja auch so ein bisschen jetzt in der Kritik steht. Ich glaube, der steht auch kurz vorm Rauswurf, beziehungsweise der darf jetzt noch die Saison beenden und danach wird sich Leverkusen wohl, wenn man den Medienberichten glauben kann, einen neuen Trainer suchen. Ja. Der war da nicht so angetan davon. Und das ist ja auch für eine Mannschaft oder einen Verein für wie Leverkusen, der ja auch einen sehr offensiven Fußball, eine sehr offensive DNA propagiert, ich glaube nicht das Maß der aller Dinge, so eine Leistung dann abzuliefern. Klar, kann es dann auch sein, dass du sagst, okay, du gehst jetzt nicht komplett all in, aber mich hat es schon verwundert, weil es kam ja gar nichts mehr. Also es war ja wirklich, also du hast es auch gemerkt, dachte dann auch so Spieler wie Andrich oder Schick, die dann vorangehen und dann nochmal.
Ja, gerade Schick, ey, da habe ich mir gedacht, boah, und der verliert ja den Ball vor dem 3-2. Das haben wir gar nicht drüber gesprochen jetzt, aber das ist ja derjenige, der den Ball überhaupt verliert.
Also, das hat mich dann schon verwundert, aber umso besser für uns.
Der VfB wechselte dann auch in der 68. Minute. Das erste Mal finde ich auch okay bei der 3-1-Führung, dass man sich da ein bisschen Zeit lässt. Undav ging raus, wollte auch ausgewechselt werden. Der meinte, es zwickte ihn so ein bisschen, hätte ihn, also ich meine, der spielt natürlich auch unglaublich viele Spiele, weil das einfach muss, weil er einfach unser bester Stürmer ist. Das war dann eher so ein bisschen Belastungssteuerung, selbstgewählte von Undav. Finde ich auch gut, weil du hast ja dann immer noch genügend, du hast ja Thomas, der die letzten beiden Spiele, beiden Pflichtspiele oder die letzten drei Pflichtspiele zwei wichtige Tore gemacht hat. Und dann fand ich das auch okay. Leverkusen wurde dann wieder ein bisschen aktiver, aber hatte immer noch seit dem 1-0 keinen richtigen Torschuss. Also auch einfach eine sehr konzentrierte Abwehrleistung vom VfB, fand ich. Dann gab es nochmal Wechsel. Elkanus kam rein für Nati in der 78. Minute und Rakes für Mittelstädt. Rakes hatte ich kurz ein bisschen Angst, also ich weiß nicht, der ist ja eigentlich auch kein schlechter Innenverteidiger, aber so ein bisschen habe ich bei ihm noch so ein bisschen so einen Unsicherheitsfaktor. Nämlich war, ich meine, gut, der hat letztes Jahr im Pokalfinale gespielt, aber trotzdem. Und du wusstest ja in der 78. Minute noch nicht, dass es bei dem Spielstand bleibt.
Bei ihm habe ich noch Hoffnung, dass so ein bisschen dieser nächste Schritt kommt, weil ich glaube, die Anlagen sind auch bei ihm vorhanden, ist ja auch Schweizer Nationalspieler und hat durchaus ja auch schon gezeigt, du hast es ja gerade angesprochen, im Pokalfinale, dass er auch große Spiele kann. War ja auch verletzt und ist dadurch so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, hat er dann natürlich auch ein bisschen das Pech mit Hendricks, der da dann auch explodiert ist, leistungstechnisch. Aber ich glaube, auch hier ist ein junger Innenverteidiger mit einem großen Potenzial, darf jetzt wahrscheinlich auch eine WM spielen, das pusht dann auch nochmal so einen Spieler wie ihn und da bin ich einfach auch sehr, sehr gespannt. Also ich finde den durchaus noch sehr interessant. Ich glaube, der kann mehr, wie er bisher gezeigt hat. Und ich hoffe, ähnlich wie bei Hendricks, dass da irgendwann dann auch nochmal so ein großer Schritt nach vorne kommt.
Ja, das hoffe ich auch. Und ich meine, wir haben ja auch noch Jelsch, den darfst du nicht vergessen. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt ist, für Frankfurt am Samstag fit ist, ob er spielt, weil der hat jetzt auch schon wieder ein paar Spiele ausgesetzt, meine ich. Ich bin gespannt auf die Aufstellung am Samstag, aber soweit sind wir noch nicht. Bei Leverkusen kam Ernest Poku rein für Christian Kofane, das war verletzungsbedingt. Führe ich da dann gelb in der 80. Minute. Man muss auch mal sagen, wir sind jetzt ohne eine weitere Gelbsperre durch die Saison gekommen. Also der Undav hat ja noch, ich glaube, Demirovic und Leveling und Cema haben auch vier gelbe, ist aber jetzt egal, weil die gelbe für Führig war die einzige noch in diesem Spiel und für Thomas später noch, dann kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also das ist auch schon dafür, dass in den Spielen um so viel ging, beachtlich, dass wir jetzt nur dieses Sperre von Undav hatten und sonst keine. Da muss Nübel mal wieder ein bisschen was machen. Den abgefälschten Schuss von Tillmann in der 85. Minute, den er locker hält. Dann gibt es diesen Schuss von Grimaldo. Das war richtig gut gemacht. Schön gehalten in der 90. Minute, also richtig, richtig gut gemacht von Nübel. Aber war natürlich trotzdem relativ beschäftigungslos. Es gab so ein paar Flanken, die er runterpflücken musste, wo du dachtest, oh, jetzt kommt was. Und dann ist er aber doch immer draußen gewesen. Also auch er fand ich wieder ein sehr solides Spiel. Leverkusen wechselte dann nochmal. Elias Benzegir kam rein für Jarel Kwanza. Beim VfB Asignon für Führig und Wagnermann für Leveling. Und gerade Wagnermann war am Ende nochmal ganz wichtig. In der letzten Szene des Spiels nämlich, als der VfB versucht, an der Ecke so ein bisschen auf Zeit zu spielen. Und dann ist, glaube ich, Tomasch, der mit Tapsoba aneinander gerät, glaube ich, weil die beiden haben am Ende dann auch Gelb, nee, Palacios, bekommen. Die reißen sich irgendwie gegenseitig um und dann kommt halt Rudelbildung. Tapsoba ja. greift wohl auch irgendwie an den Hals, ich habe nicht genau gesehen, wem, wurde auch hinterher nicht mehr drüber gesprochen, nicht mehr aufgeklärt. Es war auf jeden Fall Feuer drin, würde ich sagen. Und wir hatten ja diese Diskussion mit Dortmund, wo Dennis Undorf auch mit den Ultras diskutiert hat. Und hier hast du gesehen, die Mannschaft, also auch unsere Mannschaft, war on fire. Ich meine, bei Leverkusen wundert mich nicht. Das war schon immer eine Dreckstruppe. Das hast du schon die letzten Jahre gesehen. Und da kam bei denen, glaube ich, so ein bisschen der Frust durch. Aber gerade in so Szenen brauchst du natürlich auch einen Wagnermann, der einfach mal durch seine Statur alleine ein bisschen... Ja, also keine Ahnung. Da müssen wir jetzt auch nicht groß drüber sprechen. Das ist halt, also.
Es sind Emotionen. Ja. Klar, ist es unschön und auch wenn es dann natürlich dann zu Griffen an den Hals kommt. Aber ja, auch hier, jeder, der vielleicht auch schon mal vereinstechnisch Fußball gespielt hat und bist dann gefrustet, weil du weißt, okay, Mist, hast jetzt hier beim direkten Konkurrenten verloren auf so eine Art und Weise, hast nicht dein volles Leistungsniveau gezeigt, jetzt aus Leverkusen-Sicht gesprochen. Ja, dass da ein paar Charaktere dabei sind in der Truppe, die dann natürlich auch dazu neigen, okay, geschenkt auch ein Palacios ist natürlich so ein Kandidat, der auch gern dahin geht, wo es weh tut, ganz klar. Ja, aber man muss es dann auch am Ende des Tages nicht größer machen. Ich denke, für beide Gelb ist dann auch in Ordnung und ist jetzt so, wie es ist und hat dann noch mal so ein bisschen das Stadion aufgeweckt, hast dann auch gemerkt, in der Kurve war dann auch noch mal ein bisschen Feuer drin, aber vielleicht, wenn du dann auch ein paar Jahre Stadion auf dem Buckel hast, also da habe ich schon weitaus Schlimmeres gesehen, sagen wir es mal so. Ja. Und Wagnermann hat es ja gut geklärt, als Security quasi, ist dann mal sein 2 Meter Breite dazwischen gegangen.
Ja, und Demirovic ist auch jemand, der da...
Ja, der ist dafür auch immer zu haben. Das siehst du auch wieder, da waren die Richtigen beisammen.
Naja. Gut, der Wieland Wagner schreibt auf Facebook, und damit kommen wir zu euren Stimmen. Ein Wort, grandios. Der Kinocast, ein gewisser Kinocast, der Erik, schreibt, endlich mal gegen die Pfeifen bei uns zu Hause gewonnen. So wichtig, es war der erste Sieg gegen Leverkusen im Neckarstadion seit 2010. Ja. Krass, oder? Und ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal beide Spiele gegen Leverkusen in einer Saison gewonnen haben.
Boah, das ist lange her. Das ist
und ich meine, klar, im Hinspiel haben dann die Afrika-Cup-Fahrer gefehlt und ich glaube, Schick saß damals auf der Tribüne. Dieses Mal waren sie auch nicht gut. Ist mir scheißegal, ey.
Ich kann mich nur noch an Spiele, eklige 3-4 erinnern, wo wir 3-1 geführt haben.
Oh, letzte Saison.
Oh, ja, das stimmt. Das war ja letzte Saison.
Boah, ja, das war letzte Saison. Aber es war auch mal unter Zorniger, meine ich. Da gab es auch mal so ein Spiel. Nee, das war gegen Frankfurt.
Ja, also Spiele gegen Leverkusen, die haben in den letzten Jahren schon so ein bisschen was für sich. Also da geht's immer gut zur Sache. Also auch für den neutralen Zuschauer ist das, glaube ich, eine Partie, die man gerne guckt, wenn der eigene Verein nicht gerade zufälligerweise zeitgleich spielt. Also wenn ich nicht VfBler wäre, mein Verein würde nicht spielen, ich würde es mir angucken. Das ist eine gute Geschichte und du merkst ja auch, es hat sich jetzt so zwischen beiden Vereinen, auch wenn wir das jetzt vielleicht nicht so wahrhaben wollen, aber so ein bisschen eine Rivalität hat sich da ja auch aufgebaut in den letzten Jahren, weil es eben diese epischen Duelle auch gab, auch DFB-Pokal damals, Viertelfinale und alles, was dazu gehört, ja.
Also nicht mehr in der Meistersaison haben wir beide Spiele gegen die gewonnen, da ging das Rückspiel 1-3 aus. Ich gucke gerade,
ob... Ja, aber da waren sie natürlich auch, muss man sagen, das war eine epische Mannschaft, die damals hatten. Also muss man ja auch sagen, ich habe mal geguckt, in deren Aufstellung waren, glaube ich, noch 3 oder 4 Spieler aus dieser Zeit. Der Rest ist halt auch alles komplett neu bei denen.
Ja, 2002, 2003. VfB siegt gegen Leverkusen 3-0. Überschrift im Kicker, Champions League, wir kommen. Wenn das kein gutes Zeichen ist.
Sehr schön, sehr schön.
Tore durch Aminatidis, Klepp und Ganea, der VfB war anschließend Zweiter mit 4 Punkten Vorsprung, nee, mit 7 Punkten Vorsprung auf Hertha auf Platz 4 und ich glaube, es gab schon die Champions League Quali. 4 Punkten Vorsprung auf Dortmund auf Platz 3. Ja, gute Zeiten.
Schöne Zeit.
Genau, also da haben wir das letzte Mal beide Spiele gewonnen. Der Jörn schreibt auf Instagram, eine der besten Saisonleistungen liegt uns jetzt Leverkusen? Schauen wir mal nächste Saison, würde ich sagen. Aber
ja, aktuell in der Saison glaube ich schon. Aber ich bin mal gespannt auf nächstes Mal.
Ja. Würdest du auch sagen, dass eine der besten Saisonleistungen war? Ich meine, das ist natürlich immer schwierig mit so Superlativen. Aber wie würdest du es einschätzen im Gesamtkontext der Saison? Hm.
Ja, ja, doch. Also mir wird da spontan auch das HSV-Spiel einfallen, wo man auch wirklich, da war man 90 Minuten wirklich sehr dominant, sehr überlegen. Also das muss ich sagen, das war so eine der Leistungen, wo du ja wirklich gar keine Zweifel hattest, dass das heute was wird. Weil sonst hast du ja immer so ein bisschen die Angst beim VfB, dass da vielleicht was passiert. Nee, aber klar, im Kontext jetzt, was das Niveau des Gegners angeht, war es sicherlich die beste Saisonleistung, ja, doch, das kann man, glaube ich, schon so, wenn man jetzt die Spiele gegen alle Top-5-Gegner anguckt, ja, doch, durchaus.
Ja. Ja. Du hast schon angesprochen, Stimmung war auch super, es war wieder so ein richtig schöner Fußball-Samstag, die Sonne schien, jetzt ist es wieder kalt geworden, überall, zumindest bei mir hier. Es war einfach richtig gut, auch ein gelungenes Wochenende, da kommen wir auch gleich noch zu und ja, auch ein schöner Heimspielabschluss einfach für die Saison. Also ich glaube, so malt man sich das letzte Heimspiel der Saison, oder?
Ja, absolut. Hat ja alles gepasst. Dann noch, das Frühlingsfest. Gut, das hat nicht immer positive Auswirkungen auf die Kurve, muss man auch sagen. Der ein oder andere war auch schon etwas lädiert, als er ins Stadion kam, habe ich gesehen. Aber ja, nee.
Das war echt hart, ey. Auch bei uns. Ja, also wir schon da auf dem 35er diesmal. Ey, was da für Leute rumliefen. Und dann das Allergeilste fand ich, sorry, ich muss mal kurz
mich aufregen. Ja, alles gut.
Dann war 39. Minute oder was war, Ecke für Leverkusen, ja, es steht noch 1-1, alle am pfeifen, und dann gehen irgendwie so 5 Typen an mir vorbei, die rechtzeitig vor der Halbzeit im Bierstand sein wollen, wo ich denke, ey Leute, ich gehe auch wahrscheinlich im Pokalfinale beim Elfmeterschießen raus, ein Bier holen.
Ja, das ist leider auch eine sehr negative Entwicklung, die ich auch beobachte. Ich war jetzt bei allen Heimspielen im Stadion und egal welcher Wettbewerb, du hast immer so ein paar Pappnasen. Ich meine, darf jeder machen, wie er möchte. Ich kann es auch verstehen, wenn man aufs Klo muss oder will und man will nicht unbedingt in der Schlange stehen, gerade auch wenn man dringend muss. Aber ja, manchmal fragt man sich schon ein Stück weit, was das dann soll, und vor allem, wenn man dann auch die Auswirkungen sieht. Ich meine, darf jeder handhaben, wie er will, aber wenn du dann halt irgendwann einen neben dir stehen hast, der fast nicht mehr richtig stehen kann, beziehungsweise dann auch wirklich nur noch Mist aus seinem Mund rausbringt, beziehungsweise irgendwelche Laute, dann wird's schwierig. Also, ja, muss aber, glaube ich, jeder auch sich selber hinterfragen, ob das dann das Stadionerlebnis ist, was er haben möchte. Ich beobachte das leider Gottes auch. Und wie gesagt, jetzt nicht nur in dem Spiel, aber klar, bei den Vasenspielen ist es halt nochmal verstärkt, weil eben viele noch davor unterwegs sind auf eben jener Veranstaltung.
Ja, na. Gut, dann kommen wir nochmal zu den zwei Hörerfragen, die uns der Chris geschickt hat. Er fragt, was denkt ihr, wie viele Spieler, die bei der anstehenden WM spielen werden und noch keinen Vertrag beim VfB haben, werden nach der WM zum VfB wechseln? Also nochmal zum Verständnis, es geht darum, Nationalspieler, die noch keinen Vertrag beim VfB haben und nach der WM zum VfB wechseln werden. Ich weiß nicht, ich würde sagen, das hängt ein bisschen davon ab, ob wir in die Champions League kommen, oder?
Hängt natürlich auch erstmal davon ab, wer bei uns alles gehen wird. Also ich glaube, das ist mal die erste interessante Frage. Ich glaube schon, dass der VfB mittlerweile auch für solche Spieler mit Potenzial eine interessante Adresse ist. Ob jetzt gestandene Nationalspieler zum VfB kommen werden, muss man sehen. Wie gesagt, punktuell wird es ja schon Verstärkungen geben. Ich denke, Krischer Prömmel ist jetzt kein Nationalspieler, ja, aber der wird ja ziemlich... Vielleicht kommt er...
Der wird bei uns zu einem.
Ja, mit über 30. Ja, das wäre ja auch eine schöne Geschichte. Nee, klar, muss man sehen, was der Markt dann natürlich auch hergibt. Ich glaube, der Transfermarkt, gerade auch wenn so eine Weltmeisterschaft ist, ist ja nochmal ein ganz anderer, viel schnellerer. Also
und geht später los, muss man auch, darf man auch nicht vergessen. Das geht dann erst nach der WM richtig los. Ja.
Und ich glaube, du musst dann auch erstmal abwarten, was passiert in England, was passiert in Spanien. Und dann ist es halt dieser Domino-Effekt. Und dann muss man eben gucken, was dann passiert bei den, erstmal bei den ganz großen Vereinen. Und ja, aber ich könnte mir das sicherlich vorstellen, es sind jetzt auch viele Nationen dabei. Er hat es ja nicht eingegrenzt auf eine Nation. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn irgendwie der Stürmerstar von Mexiko oder der Offensivstar von Marokko, gut, den haben wir ja schon mit Echanus, aber vielleicht bringt er noch seinen Kumpel Hakimi dazu, in Cannstatt zu unterschreiben. Ja. Das wäre jetzt ein cooler Spieler, aber ich glaube, da scheitern wir am Gehalt, was der bei Paris verdient, da können wir nicht mithalten. Nee, sicherlich, aber ich glaube, der VfB hat seine Attraktivität schon auch gesteigert in den letzten 2 Jahren und ist da, glaube ich, auch für viele Spieler mittlerweile ein durchaus interessantes Ziel. Aber man muss es sehen, am Ende des Tages geht es halt wie immer ums Geld und auch zunächst mal darum, wer verlässt den VfB.
Ja, und nicht auch um die sportliche Perspektive. Ja.
Richtig, ja. Genau, das sowieso. Ja. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir in die Champions League kommen. Also ich habe jetzt
gesprochen. Ja, auf jeden Fall.
Ja, also. Ja.
Genau. Wir reden auch jetzt von nichts anderem mehr jetzt. Der Chris fragt auch noch, abgesehen von der Made, also gemeint ist Nick Woltemade, verlaufen Vertragsgespräche mit dem VfB für gewöhnlich sehr ruhig. Woher sollen die Zahlen bei Gehalt und Laufzeit vom neuen Vertrag von Dennis Undorf kommen? Warum sollte man diese glauben? Also es geht nämlich um die kolportierten 6 Millionen Euro und angeblich hat der VfB ihm nur einen Jahresvertrag angeboten. Er hätte aber gerne Zeit, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Also ein Jahr, natürlich wird jetzt, glaube ich, dieses Jahr 30, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ja. Und der Vertrag läuft noch bis 27, aber du würdest ihn ja jetzt nicht nur ein Jahr verlängern. Also klar, du musst natürlich gucken, wenn er, und er wird mehr Gehalt wollen, würde ich auch wollen, ja, wenn ich für den Verein einmal mindestens 19 geschossen habe in der Saison. Ja. Und natürlich musst du dann gucken, dass diese 6 Millionen oder 5,5 oder 5 Millionen am Ende natürlich auch für das weitere Vertragsjahr logischerweise gelten, natürlich vielleicht nochmal abgestuft, je nach Wettbewerb, in dem wir teilnehmen.
Ja.
Aber wie viel Glauben schenkst du dem den Gerüchten, die da gerade durch die Gegend wabern?
Ja, gefühlt gibt es ja gerade zu dem Thema jeden Tag eine neue Schlagzeile. Mhm. Also ich habe da großes Vertrauen in unsere Verantwortlichen, um Alex Werle und auch um Fabian Wohlgemuth, die das, glaube ich, mit bestem Wissen und Gewissen verhandeln werden. Und ich glaube, dass beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Also das weiß ein Dennis Undorf, das weiß ein VfB Stuttgart. Das ist einfach ein Spieler, der dem VfB ja auch unglaublich hilft. Nicht nur sportlich, ganz klar, das ist das Wichtigste, aber auch so, das, was ich vorhin auch kurz angeschnitten hatte, image-technisch. Wenn du siehst, wie viele Leute einen Undorf-Flock hinten auf dem Trikot haben, das sind auch alles Dinge, die mittlerweile da dann auch eine Rolle spielen. Er ist einfach so ein Spieler, der, ja, das haue ich jetzt mal raus, zur Legende werden kann beim VfB, wenn das vielleicht sogar schon ist. Ich weiß es nicht. Legende ist immer ein sehr, sehr großes Wort.
Ja.
Aber ich glaube, wenn er bleibt, dann, und das weiß er auch, dann kann er da wirklich viel erreichen. Wenn es wirklich um diese 6 Millionen geht, und das habe ich von Anfang an gesagt, aber da muss man natürlich auch immer aufpassen, da können auch noch versteckte Bonuszahlungen drin sein, Gelder, Unterschriftsprämien etc. pp. Aber dann gib ihm das. Dann gib ihm diese 6 Millionen, das ist wirklich in der heutigen Zeit ein Gehalt für so einen Spieler mit seiner Klasse. Und ich, auch wenn er jetzt 30 ist, glaube ich, dass er dieses Niveau, wenn er von schweren Verletzungen verschont bleibt, mindestens noch 3-4 Jahre halten kann. Wenn nicht sogar vielleicht länger, je nachdem. Das hängt natürlich auch von vielen Faktoren ab. Ich warte da jetzt einfach mal ab. Ich glaube auch, man muss sehen, und darauf spekulierend vielleicht auch sein Beraterumfeld, würde ich als sein Berater auch machen, wie läuft die WM für ihn?
Ja.
Wie viele Tore macht er da? Wie stellt er sich vielleicht auch da ins Schaufenster? Ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen für den VfB ein Nachteil, klar, aber auch legitim aus Spieler und Berater sich zu sagen, okay, wir gucken mal, wie läuft das? Aber ich bin trotz allem überzeugt davon, dass es da zu einer Einigung kommen kann und auch kommen wird, die für beide Seiten dann auch letztendlich eine gute Geschichte sein kann. Und deswegen diese Zahlen, die da gerade umherschwirren und auch diese Vertragslaufzeiten. Ich kann mir dieses eine Jahr auch nicht vorstellen. Was es tatsächlich gibt, sind so Einjahresverträge mit Option auf automatische Verlängerungen, wenn gewisse Parameter eintreffen. Also da muss man vielleicht auch, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, das auch im Hinterkopf behalten. Es gibt da natürlich verschiedene Vertragsmodelle. Also das ist ja wirklich irre, was es da mittlerweile alles gibt. Und da kann es dann eben auch zu solchen Klauseln kommen und gab es ja auch schon in der Vergangenheit beim einen oder anderen Transfer, aber ja, vielleicht schreibt man das dann auch einfach, dass es besser klingt, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr was zu reden haben und den Artikel dann auch wirklich lesen. Ich weiß es nicht, Clickbait, wie auch immer. Am Ende des Tages, ich denke, wir werden da in den nächsten Tagen und Wochen eine Entscheidung haben, vielleicht sogar auch noch vor der WM. Ich weiß es nicht, wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass es, wie ich es gerade gesagt habe, erstmal die WM abgewartet wird von seinem Umfeld, was auch ein Stück weit legitim ist, aber ja, jetzt schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Ganz ruhig bleiben und ich bin da guter Dinge. Und selbst, das hat ja Alex Werle auch gesagt, wenn es zu keiner Einigung kommt, bedeutet das ja nicht, dass er gleich wechselt.
Ja.
Also,
aber, von daher, ja, genau.
Bin ich noch ganz entspannt in der Krause.
Ja, und ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, einfach auf, wenn die Champions League kommen, weil das Problem ist ja nicht, also du bezahlst ja jetzt nicht irgendwie unter von den 30, 40 Millionen, die du für die Teilnahme kriegst. Aber du schaffst halt eine finanzielle Basis im Verein. Du stabilisierst den Verein so sehr, dass du das auch leisten kannst, für einen begrenzten Zeitraum höhere Gehälter zu zahlen. Ich meine, ist natürlich auch klar, dass dann auch alle anderen mehr wollen, ja, die sein, die sich vergleichbar wichtig für die Mannschaft und für den Verein sehen. Auf der anderen Seite, ja,
das ist auch irgendwo legitim, ganz klar, wenn du Erfolg hast, das
Aber und ich glaube, die anderen Verträge.
Ich denke, wie gesagt, die Verantwortlichen, wohlgemut Werle, haben da auch, glaube ich, das richtige Maß aktuell und wissen, was sie tun. Und da vertraue ich jetzt einfach mal auf die beiden. Und wir haben es ja auch hinbekommen. Und selbst wenn der Worst Case eintritt, der ein oder andere Spieler geht, ich glaube, wir sind gut gewappnet, gut gerüstet, um dann auch gleichwertigen Ersatz zu holen. Weil eins darf man auch nie vergessen, der Verein ist immer größer. Also das ist auch wirklich nochmal ein Appell an die jungen Fans. Ich weiß, wie das ist, wenn man dann so seine Idole hat. Und wie gesagt, Dennis Undaff ist da wirklich eine Lichtgestalt, sage ich mal, der letzten Jahre. Und die wird alles dafür geben, dass der Junge bei uns auch seine Karriere beendet. Also das ist wirklich, und danach dann irgendwie als Co-Trainer anfängt oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja, der Verein hat es in den letzten Jahren bewiesen, dass man auch mit Abgängen umgehen kann und handlungsfähig ist. Das vielleicht nur noch mal als kleiner Gedanke zu diesem Thema.
Sehr gut, ja, genau. Vielleicht noch als kleiner Rausschmeißer zu dem Spiel. Sehr sympathisch, Sebastian Hoeneß, der nach dem Spiel von der Leistung sprach, aus Versehen im Sky, im Zone-Interview, glaube ich, fand ich sehr interessant. Das noch wollte ich noch anschieben zum Spiel. Und dann blicken wir mal jetzt auf die Lage nach dem 33. Spieltag. Und zunächst mal, wir wissen, wie der VfB gespielt hat. Die Konkurrenz spielte folgendermaßen. Hoffenheim gewann nach langer Überzahl gegen Bremen 1-0. Leipzig gewinnt gegen St. Pauli 2-1 und ist damit sicher Dritter. Sie haben jetzt 65 Punkte. 65-43 Tore, Tordifferenz von plus 22. Sind damit aber schon 4 Punkte vor dem VfB und können dementsprechend nicht mehr eingeholt werden. Am letzten Spieltag können wir also, bis auf die Tatsache, dass sie jetzt gegen Freiburg spielen, erstmal links liegen lassen. Dann der VfB auf Platz 4 zurück, 61 Punkten, 69-47 Toren, plus 22 die Tordifferenz. Und dann sieht man mal, wie wichtig dieses Tor von Thiago Tomás war, denn Hoffenheim hat auch 61 Punkte, hat aber 65-48 Tore, also eine Tordifferenz von plus 17. Wir merken uns, der VfB hat 5 Tore Vorsprung auf Hoffenheim. Wir spielen in Frankfurt, die spielen in Gladbach, was schon mal ein Vorteil ist, weil Gladbach zu Hause spielt und dann natürlich auch seinen Saisonabschluss hat. Leverkusen jetzt 3 Punkte dahinter, 67-46 Tore, plus 21, also auch da, deswegen meinte ich vorhin, Tordifferenz, wir sind wir haben eine bessere Tordifferenz als Leverkusen, wobei es egal ist, weil wenn wir verlieren, dann ist sie automatisch weg und wenn Leverkusen gewinnt, ist sie automatisch, haben die automatisch, also wenn wir verlieren, haben wir plus 21 mindestens. Und wenn Leverkusen gewinnt, haben sie mindestens plus 22. Das ist also egal. Also, und wenn wir uns jetzt die verschiedenen, genau, die spielen zu Hause gegen den HSV. Und letzten Endes ist es dieser Dreikampf. Und ich habe mir mal rausgeschrieben, wie denn entschieden wird bei Punktgleichheit. Weil die könnte ja durchaus eintreten. Stuttgart und Hoffenheim verlieren, Leverkusen gewinnt. Ich meine, dann ist relativ klar, das wissen wir alle. Als erstes zählt die Tordifferenz, die wäre dann bei Leverkusen am besten. Der VfB und Hoffenheim könnten aber punktgleich sein und auch torgleich. Ne? Also wenn der VfB 1-0 gewinnt und Hoffenheim 6-0 beispielsweise, oder gut, wenn beide unentschieden spielen, dann nicht, aber auf jeden Fall, wenn, sollte Hoffenheim die Tordifferenz des VfB ausgleichen. Also VfB schießt ein Tor, gewinnt 1-0, dann ist es 70 zu 47 Tore und Hoffenheim gewinnt 6-0, glaube ich.
Ja,
die müssen sie dann, genau, 6-0 in Gladbach. Hm. Genau. Also die Anzahl der erzielten Tore wird dann herangezogen. Die wäre dann ja auch gleich. Also und dann wird das gesamte Ergebnis aus Hin- und Rückspiel herangezogen. Bringt nichts, weil ging unentschieden aus. Und dann wird die Anzahl der auswärts erzielten Tore im direkten Vergleich herangezogen. Und da wissen wir, in Stuttgart ging das Spiel 1-1 aus, in Sinsheim 3-3. Also ich hoffe nicht, dass wir diese Rechenspiele brauchen, aber ihr merkt, welche Bedeutung dieses Tor von Thiago Thomas hat. Genau, dann geht es am Ende um noch die Anzahl aller auswärts erzielten Tore und ist auch die Anzahl aller auswärts erzielten Tore gleich. Findet ein Entscheidungsspiel auf neutralen Platz statt. Alter, ich weiß schon, ich sag dir, die würden das im Wildpark austragen.
Ja, genau. Richtig, gut.
Aber
gute Idee.
dazu wird es nicht kommen. Also, die Tabellensituation ist klar. Wenn der VfB gewinnt und Hoffenheim nichts komplett Verrücktes macht, wie 6-0 in Gladbach zu gewinnen, dann sind wir sicher in der Champions League. Alle anderen Ergebnisse sind, ich sag mal, knackig. Ich meine, für HSV und Gladbach geht es um nichts mehr. Mhm. Auf der anderen Seite ging es für den HSV auch, glaube ich, vor dem Spiel gegen Freiburg um nichts mehr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die hatten, glaube ich, vorher schon diesen
Saison. Ja, wobei, sie haben sich dann mit dem Sieg gegen Freiburg schon auch rechnerisch, glaube ich, gerettet. Ja. Also es wäre noch ein minimales Risiko da gewesen. Und wenn man sieht, wie der Abstiegskampf gerade läuft in der Bundesliga, ja, ich glaube, da wird auch der Fokus der meisten drauf sein, die das neutral betrachten. Hätte es für den HSV unter Umständen noch eng werden können, aber auch ja, da muss man sagen, Props an den HSV, haben sie gut gemacht. Bin mal gespannt, wie es die nächste Saison für sie laufen wird. Finde ich cool, dass so ein großer Verein dann auch drin bleibt in der Liga.
Na ja. Ja, und hoffentlich dann noch 3 Punkte sammelt. Ja. Genau, also um es kurz zu machen, und wir können, glaube ich, noch lange nicht über Heidenheim und diese krasse Situation am Tabellenende. Wenn wir die Champions League klar gemacht haben, dann gucke ich mir gerne an, dass Wolfsburg endlich abgestiegen ist. Bis dahin ist mir das egal. aber unterm Strich bleibt ja, wir müssen unser Spiel gewinnen.
Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, ganz einfach.
Nach menschlichem Ermessen ist dann alles andere egal. Und es geht gegen die Frankfurter Eintracht. Die sind, und jetzt müssen wir wieder ein bisschen Tabellen rechnen, die sind aktuell Achter, haben 43 Punkte, 59 zu 63 Tore, also eine Tordifferenz von -4. Die liegen einen Punkt hinter Freiburg, die einfach nur gegen HSV hätten gewinnen müssen am Wochenende. Und damit wären sie durch gewesen und Frankfurt wäre aus Europa raus gewesen. So ist aber so, dass Freiburg 44 Punkte hat, eine Tordifferenz von -9, also eine schlechtere als Frankfurt, und am Samstag gegen Leipzig spielt und punktgleich mit dem mit der Eintracht ist der FC Augsburg, also überraschend, mit einer Tordifferenz von -12. Und die spielen bei Union, für die es wirklich um gar nichts mehr geht. Also, wir müssen auf 2 andere Plätze gucken. Frankfurt muss auf 2 andere Plätze gucken. Wenn ich nicht direkt beteiligt wäre, fände ich es ein bisschen geil. So, muss ich sagen.
Ja, es ist echt ein cooler, also, ja, wenn ich jetzt so neutral wäre, ich würde mir schön die Konferenz anmachen und würde mir das Spektakel einfach geben, ey, ganz ehrlich.
das ist schon, also aus neutraler Sicht ist das schon geil. Ja, das geht um die Champions League Plätze, es geht darum, noch nach Europa zu kommen, gerade auch für den Europapokalfinalisten, und es geht darum, wer geht direkt runter und wer steigt ab, wer kommt in die Relegation, ist es wirklich alles offen. Glaubst du, also abgesehen davon, dass wir sowieso gewinnen, glaubst du, es wäre einfacher gewesen, gegen eine Eintracht zu spielen, für die die Saison schon durch ist? Oder gegen eine Eintracht, die Angst vor Fehlern hat und weil sie noch was verlieren können?
Also ich glaube, die Eintracht ist gerade so ein bisschen am Scheideweg, wenn man so liest und hört, was da abgeht. Ich beschäftige mich jetzt auch nicht zu intensiv mit ihnen, aber es ist natürlich ein Verein, wo man auch mal etwas genauer hinguckt, weil, ja, ich muss zugeben, ich finde sie auch irgendwie cool, so ein bisschen, ich weiß nicht, also zumindest mal respektabel, was die sich da in den letzten 10 Jahren aufgebaut haben, waren dann auch immer so ein bisschen, fand ich so ein, ja, ich habe da immer so ein bisschen neidisch rübergeguckt einfach auch.
Ja, auf jeden Fall, naja.
Man hat sich ja genau so eine Entwicklung auch gewünscht, wie es bei der Eintracht war, die dann eben gegipfelt ist in diesen grandiosen Europapokalsieg 2022. Ja, und jetzt ist es halt so, mit diesem Trainer haben sie sich, glaube ich, aus meiner Sicht keinen Gefallen getan. Wie gesagt, ich bin da aber auch zu weit weg, um da wirklich, aber was man so hört und wenn man dann die Auftritte auch sieht, ja, schwierig. Ich weiß es nicht. Sicherlich ist es jetzt so, dass du gegen eine Eintracht spielst, die auf jeden Fall das Messer zwischen den Zähnen haben wird. Die werden sich im heimischen Waldstadion nicht die Blöße geben wollen. Womöglich gibt es auch eine fette Choreo, dafür ist die Frankfurter Fanszene auch bekannt, die Mannschaft dann auch nochmal pusht, und jeder, der schon mal in Frankfurt war, weiß, das ist eines der stimmungsvollsten Stadien in Deutschland im Profifußball. Und ja, sicherlich wäre es gegen eine Eintracht, für die es um nicht mehr geht, das sagt man ja dann auch so, einfacher, wobei da dann auch immer das Risiko besteht, dass das dann gerade für die auch befreiter ist. Also, dass die dann einfach sagen, okay, also das kannst du, glaube ich, so oder so sehen, aber ich glaube, die Voraussetzungen sind da, dass das ein sehr, sehr spannender Nachmittag im Waldstadion werden wird. Auch hier, die Eintracht ist ja auch eine Mannschaft, die durchaus offensiven Ball spielt und auch dann, ja, ich bin mal wirklich gespannt. Also es ist schwer zu sagen, aber klar, die Ausgangssituation verschärft das Ganze definitiv. Also ja, und wie gesagt, auch diese Trainergeschichte, wo man ja auch bei der Eintracht nicht weiß, sitzt der nächste Saison noch auf der Bank oder ist es sein letzter Auftritt? Ja, also ganz, ganz schwierig. Also der Druck ist klar bei der Eintracht, ja, aber natürlich auch ein Stück weit beim VfB. Also es, ja, echt geil irgendwie. Ja, das ist ja das, was du dir auch, was du dir ja, vielleicht wünschst. Ja, also weswegen du dann auch da die Reise auf dich nimmst und sagst, okay, gehst da im Trikot nach Frankfurt in Gästeblock und gibst Vollgas mit den anderen VfBler und VfBlerinnen vor Ort. Gästeblock wird voll sein, das ganze Stadion ausverkauft. Also eigentlich ist es wie gemalt, aber ja, wird brutal spannend auf jeden Fall.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wir gucken mal auf die weiteren Zahlen. Albert Riera fing Anfang Februar an, hat also kurz auch nach dem 3:2 im Hinspiel für den VfB. Seitdem hat die Eintracht nur 4 Siege geholt in 13 Spielen gegen Gladbach, gegen Freiburg, gegen Heidenheim und in Wolfsburg. Also 3 davon Heimsiege immerhin. Hat allerdings keines der letzten 4 Spiele gewonnen. Haben in Leipzig jetzt 1:3 verloren, gegen Augsburg nur unentschieden gespielt, in Hamburg gegen Hamburg verloren. Und auch gegen Dortmund jetzt am vergangenen Wochenende. Ja, also sie sind auf jeden Fall nicht auf einem guten Weg, gerade ergebnistechnisch. Was natürlich immer noch eklatant ist und natürlich auch so ein bisschen noch ein Erbe von Dino Topmöller, dem vorherigen Trainer. Sie haben nach Heidenheim und Wolfsburg die drittmeisten Gegentore der Liga. Diese 63, also Heidenheim hat 70, Wolfsburg hat 68 und Frankfurt hat 63. Und das ist natürlich fatal. Also in der Tabellensituation mit -4, ja, die haben 59 Tore geschossen, 10 weniger als der VfB, aber haben halt 63 Gegentore, das ist halt Wahnsinn. Interessant ist, dass auch die Torhüter mit 61% die schlechteste Fangquote zusammen haben, also das ist halt, ja, du hast halt Kauer, oder ich glaube nicht Kauer gesprochen, aber Santos, der instabil war, dann hast du Zetterer gehabt, von dem ich ja schon seit unserem Salat-Trikotspiel nicht viel halte, der auch nicht stabil ist. Und das, was machst du dann? Ja. Also defensiv haben die ein Thema, offensiv finde ich es interessant. Die sind bei geschossenen Toren auf Platz 7 und bei Torschützen auf Torschüssen, also Schüssen auf Tor auf Platz 12. Und wenn man sich das im Verhältnis setzt, dann brauchen die, haben die pro Schuss aufs Tor 0,73 Tore geschossen. Also das heißt, jeder dritte Schuss, der, oder mehr als jeder dritte Schuss, der aufs Tor geht, geht auch rein bei der Eintracht. Das ist der zweitbeste Wert hinter Dortmund in der Liga, zusammen mit den Bayern im VfB. Beim VfB liegt der Wert ein bisschen darunter bei 0,32 Toren pro Schuss aufs Tor. Und 38% der Schüsse, die die Eintracht abgibt, die gehen auch aufs Tor. Und auch das ist ein guter Wert in der Liga. Beim VfB sind es allerdings ein paar mehr, 39,5%. Will sagen, die Eintracht ist durchaus gefährlich offensiv. Also ne, sie kassieren zu viele Gegentore, aber sie sind halt effizient vor dem Tor. Also wenn sie vor das Tor kommen, dann wird es gefährlich. Johnny Burkhardt mit 11 Toren, der beste Torschütze. Dann kommt Can Uso mit 8. Kali Mündo, den wir auch mal verpflichten wollten, mit 6 Toren. Burkhardt hat 3 Assists, Uso mit 16. Beide kommen also auf 14 Scorerpunkte insgesamt. Ja, die Mannschaft ist bei der Passquote und beim Ballbesitz im vorderen Tabellendrittel, bei den Zweikämpfen auch, in der Luft eher schwach. Die Laufstatistiken sind wie beim VfB eher durchschnittlich, was vor allem darauf hindeutet, dass die Eintracht auch ganz gerne mal den Ball hat. Das ist auch nicht so überraschend.
Ja.
Und ja, du brauchst im Grunde eine Leistung wie gegen Leverkusen jetzt. Nicht mehr und nicht weniger. Wobei vielleicht noch mehr, weil die Frankfurter vielleicht noch dann ein bisschen gefährlicher für uns werden als Leverkusen in der Verfassung. Aber ja, du musst halt nochmal so eine Leistung abrufen. Ganz einfach eigentlich, oder?
Ja, eigentlich schon. Also wenn man jetzt so die Statistiken anguckt, hat der VfB klar die Nase vorn, aber das zählt nicht. Ist letzter Spieltag, wie gesagt, ausverkauftes Waldstadion, nur um mal die Rahmenbedingungen zu nennen. Das ist schwer und das sind, du hast gerade ein paar Namen genannt, durchaus ein paar Jungs, die auch kicken können, die auch für besondere Momente sorgen können auf dem Platz. Und ja, Frankfurt wird, wie gesagt, aus meiner Sicht das Messer zwischen den Zähnen haben und alles geben, alles raushauen. Die wollen ihre Saison auch noch halbwegs ordentlich zu Ende bringen. Vielleicht sogar, um es mal etwas überspitzt auszudrücken, retten, weil kann halt auch richtig in die Hose gehen für sie. Und ja, wie gesagt, der Verein, wenn man das so hört, ist am Scheideweg und deswegen werden die da sicherlich alles raushauen. Aber vielleicht dann auch im Zuge dessen, da passiert, das ist ja auch schon im VfB passiert, vielleicht so eine Überperformance und dadurch entstehen dann Räume oder passieren Fehler auf Seiten der Eintracht, die dann der VfB für sich nutzen kann. Also sie müssen auf jeden Fall, also unsere Jungs müssen da sein. Ich glaube, das wird ihnen auch Sebastian Hoeneß entsprechend eingeimpft haben, müssen konzentriert sein, müssen gut stehen und dann eben ihre Chancen eiskalt nutzen. Und ich glaube, dann kann es auch durchaus einen positiven Ausgang für den VfB haben.
Ja, wichtig ist halt, dass man sich jetzt nicht auf diesem Spiel gegen Leverkusen ausruht, weil das ist letzten Endes wertlos, wenn du jetzt nicht nachlegst.
Nee.
Und ich traue es der Mannschaft zu, sie hat es im Heimspiel erst gezeigt, ich traue es ihr auch auswärts zu, vielleicht diesmal ohne das dusselige Gegentor. Ja, also die Mannschaft hat gegen Leverkusen gezeigt, dass sie das kann, dass sie in der Lage ist, fast jeden Gegner, das habe ich letzte Woche gesagt, fast jeden Gegner in dieser Liga zu schlagen. Und wenn du Leverkusen schlagen kannst, dann kannst du auch Frankfurt schlagen. Weil die haben auch nochmal ganz eigene Themen. Auch da wackelt der Trainer. Ja, also es ist angerichtet und du musst jetzt wirklich durch diese geöffnete Tür, die du selber aufgestoßen hast, nur noch durchgehen. Und ich bin positiv gestimmt, noch positiver nach dem letzten Spiel. Nach dem Hoffenheim-Spiel war ich ein bisschen negativer gestimmt, aber es ist natürlich auch immer, du blickst natürlich vor allem aufs letzte Spiel. Ich hätte auch nicht so eine Leistung wie gegen Leverkusen erwartet und ich hoffe, dass wir diese Leistung jetzt fortsetzen. Genau, alle im Trikot, hast du schon gesagt, das ist der Aufruf von der Szene. Interessant wird's beim Thema Schiedsrichter. Also ich möchte gleich sagen, ich möchte jetzt Tobias Wels, der es nämlich pfeifen wird, keine Parteilichkeit unterstellen und ich möchte auch nicht eine mögliche Niederlage vorbauen, aber Tobias Wels Verein ist der FC Bierstadt. Das klingt erstmal lustig, liegt aber, wie Bierstadt ist aber in Hessen. Tobias Wels ist in Wiesbaden geboren. Und ja, ich dürfte heute auf Twitter lesen, es ist sein letztes Spiel. Und da macht man gerne ein Spiel in der Nähe seines Heimatorts, damit die Familie kommen kann. Ja, also, sorry. Wir sind ja nun, die müssen ja nicht mit der Postkutsche anreisen. einen Schiedsrichter anzusetzen, der aus unmittelbarer Nähe, und ich wohne ja hier in der Region, der aus unmittelbarer Nähe Okay. Einer der beiden Mannschaften kommt in einem Spiel, in dem es noch um etwas geht, für beide Mannschaften, ja, der vor 2 Wochen ein katastrophales Pokalhalbfinale gepfiffen hat, zumindest in der einen Szene, und damit wirklich das Spiel mitentschieden hat. Natürlich zu unseren Gunsten, letzten Endes, aber wir waren uns ja damals schon einig. Da haben wir ein bisschen Schwein gehabt, Schiri-technisch. Wie man als DFB und wie man auch den Welt in so eine Situation bringen kann, stell dir mal vor, der gibt kurz vor Ende einen lächerlichen Elfmeter für die Eintracht und wir verfassen dadurch die Champions League. Und dann heißt es hinterher, ja, kein Wunder, der kommt ja aus Wiesbaden, das ist Eintracht. Wir hatten das schon vor 2 Jahren, mit Harm Osmers, der aus Achim kommt. Und Achim wissen wir ja, seit er ins Unterhof liegt, in der Nähe von Bremen, ja. Und dann hast du den in Bremen gegen VfB pfeifen lassen. Ich habe mal nachgeguckt, diese Regelung gab es ganz lange, dass du keine Spiele in deinem eigenen Landesverband pfeifen darfst. Das wurde in Corona aufgehoben, damit die Leute nicht so lange Anfahrtswege hatten dann teilweise und Hygiene, dies, das. Und das wurde aber nie wieder eingeführt. Und ich denke mir, ey Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr macht euch so angreifbar, ihr macht den Schiedsrichter so angreifbar und dann auch noch mit den ganzen Kommentaren von Undav, ich mag den eh nicht und so. Ich kann auch sein, dass es ausgeräumt ist, aber
ja, das
also ja, ich finde es einfach ohne dem irgendwas vorwerfen zu wollen, ich finde es super unglücklich.
Ja, wie du schon richtig sagst, man tut halt auch vor allem den Schiedsrichtern damit keinen Gefallen. Und die Schiedsrichterei ist ja in diesen Tagen auch wieder unter besonderer Beobachtung und muss sich auch einiger teilweise natürlich oder auch in den meisten Fällen berechtigter Kritik aussetzen. Und das ist halt nur noch mal so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen aus meiner Sicht. Ja, jetzt habe ich mir gerade, während du darüber referiert hast, das ausgemalt, wenn es da wirklich vor der Nordwestkurve dann einen Elfmeter für Frankfurt gibt in der Nachspielzeit, der über Wohl und Wehen der CL-Teilnahme von uns entscheidet. Nee, will man sich nicht vorstellen. Also ich hoffe, er pfeift ein gutes Spiel. Ist sein letztes Spiel, hast du gesagt, ne?
Genau, ja.
Dann natürlich wünsche ich ihm da dann in seinem letzten finalen Spiel, auch wenn es vielleicht von der Konstellation her unglücklich gewählt ist, ein gutes Händchen nochmal und sein volles Leistungsniveau, was er ja auch durchaus hat, sonst wäre er auch nicht so lange Schiedsrichter in der Bundesliga
gewesen. Ja, das gibt auch andere, die lange Schiedsrichter sind. Ja. Guido Winkmann. Egal.
Ja.
Gucken nochmal auf die Ausfallliste, die ist relativ kurz. Karasor wird noch rot gesperrt fehlen. Die Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob die jetzt am Feiertag ist. Also wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon Vatertag. Jeltsch und Alda Kiel wären für mich nur so Kandidaten, die ausfallen. Ich hoffe, dass Stiller nichts Ernsthaftes davon getragen hat. Ansonsten und auch Dennis Undav nicht. Ansonsten müssten eigentlich alle fit sein. Schauen wir mal, wie die Trainingswoche verlief. Man hat das aber auch noch nicht irgendwie gelesen von den Leuten, die das Training beobachtet haben, dass die dass da irgendwas nicht irgendwer gefehlt hätte.
Nee, man hat auch nichts gelesen und gehört, ja.
Gut. Dann blicken wir gleich noch auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler. Zunächst aber mal unser kleiner Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns gerne auch eine Rezension da lassen. Das kostet nichts. Eine Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify. Ihr könnt, wenn ihr das Ganze jetzt bei YouTube gerade anschaut, einfach gerne einen Daumen nach oben da lassen. Aktiviert gerne die viel zitierte Glocke. Dann kriegt ihr immer wieder die Updates, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben und wir werden einfach sichtbarer für andere VfB-Fans und das freut uns natürlich. Und wenn ihr uns rezensiert, auf Apple Podcast lesen wir es vor, auch wenn es scheiße ist. Damit kommen wir zu den anderen VfB-Mannschaften und den Leihspielern und die VfB-Herren mit einem überzeugenden Sieg auf dem Weg in die Champions League vielleicht, die VfB-Frauen mit einem 4:1 gegen Absteiger Wolfsburg 2, Fabian Dongos, Julia Glaser, Nicole Biller und Dafina Recepi. Und damit steht fest, der VfB ist Zweitligameister. Die VfB-Frauen steigen in die erste Bundesliga auf. Sind nicht mehr einzuholen. Mainz steht auf Platz 2, punktgleich mit Sand. Die haben, Sand hat gepatzt am Wochenende. Genau, deswegen ist die Meisterschaft fix. Und es gibt noch ein letztes Saisonspiel am Sonntag, dem 17. um 14 Uhr in Sand. Natürlich brisant, weil für der VfB ist durch. Für Sand geht es noch um den Aufstieg. Yannick, es ist natürlich nicht so wirklich überraschend mit dem Kader, den die VfB-Frauen da haben. Aber dennoch ist es, glaube ich, auch wichtig, dass die Mannschaft jetzt dort angekommen ist, wo sie auch mit den Investitionen und den, dem alles, was der VfB da reinsteckt, wo sie eigentlich auch hin müssen, oder?
Ja, es ist ein großer Meilenstein in dieser ganzen Geschichte, die ja damals von Klaus Vogt auch mit initiiert wurde. Ja. Und das große Ziel ist jetzt erstmal erreicht, das große Etappenziel. Und ja, natürlich wurde da viel investiert, das ist ganz klar. Man hat auch kleinere Rückschläge gehabt, aber hat es dann trotzdem gut gemeistert. Und ja, man sieht es ja auch an vielen anderen Geschichten im Frauenfußball. Nur mit guten Spielerinnen kannst du es auch nicht immer gleich schaffen, aber die Frauen haben das jetzt wirklich sehr, sehr gut gepackt. Und ja, bin ich auch ein Stück weit stolz drauf und freue mich, dass wir da ab nächster Saison auch einen Standort haben, wo hochklassig Frauenfußball gespielt wird. Also ist auch für den gesamten Verein, glaube ich, eine große und gute Geschichte.
Ja, und du bist halt wirklich oben angekommen. Ne? Du spielst es gegen die ganz Bundesligisten, auch gegen die, die man vielleicht auch kennt, wenn man sich sonst noch nicht so viel mit Frauenfußball beschäftigt hat. Du spielst gegen Bayern, du spielst gegen Wolfsburg, du spielst gegen Frankfurt. Das sind, glaube ich, aktuell die drei Tabellenersten. Genau, man mag es mir nachsehen. Ich beobachte beim Frauenfußball vor allem den VfB aktuell. Aber ja, das ist einfach Bundesliga als Bundesliga und es ist schön, dass wir da angekommen sind. Der VfB hat auch schon direkt am Dienstag Neuzugang bekannt gegeben. Julia Mickenhagen kommt aus Leverkusen, die ist U23-Nationalspielerin, 21 Jahre alt, ein großes Talent, wohl eine Linksverteidigerin. Und gleichzeitig wird es viele Abgänge im Sommer geben. Anja Selensky, Celine Philipp, Jana Spengler, Leonie Kopp, Laureta Temei, die Castor Zwillinge sind es, glaube ich, sogar, genau. Maike Messmer, Charlotte Blümel, Pia Hein, Emma Babic, das sind teilweise noch Spielerinnen, die hast du dann halt für die zweite Liga, für die zweite Liga geholt, für die Regionalliga, die werden alle gehen. Also ich bin mal gespannt, wie der VfB da seine Kader verstärken wird. Bundesliga zieht natürlich auch nochmal anders und du hast ja immer noch viele Spielerinnen, die aus der Region stammen, die dann irgendwann weggegangen sind, weil es in der Zeit, als sie Jugendliche waren, einfach keinen Frauenfußball im VfB gab und die sind dann halt nach, oder haben in Sindelfingen gespielt und sind dann woanders hin. Vielleicht kommt ja da auch die eine oder andere zurück und vielleicht auch Leute, die noch ein bisschen mehr auf dem Höhepunkt ihrer Karriere stehen und sagen, okay, ich habe jetzt Bock für den VfB zu spielen. Weil die bisher kamen, die waren ja dann eher schon Spielerinnen, die ihre Nationalmannschaftskarriere teilweise schon beendet haben. Jetzt mal abgesehen von Nicole Biller. Genau, bin ich mal gespannt, wann wir auch die erste deutsche Nationalspielerin vom VfB haben, die beim VfB auch sozusagen ausgebildet, so zumindest beim VfB zur Nationalspielerin geworden. Das alles in der nächsten Saison. Die zweite Mannschaft verliert 3-5 beim Tabellensechsten Hansa Rostock, also Tore schießen ist weiter nicht das Problem für die Elf von Nicolas Sessa, Nuha Jetta und Tim Köhler treffen. Ja, der VfB ist durch, 14. mit 46 Punkten und jetzt geht's am Samstag um 13.30 Uhr am 16. genau gegen den Meister und den Aufsteiger Osnabrück. Das ist nochmal, denke ich, ein schönes Auslaufen für beide Mannschaften. Da geht es um nicht mehr viel. Und da muss man natürlich gucken, wer da dann aufsteigt. Cottbus ist relativ nah dran, glaube ich. Essen, Duisburg. Ja. Schauen wir mal, gegen wen dann der VfB in der nächsten Saison spielen wird. Übrigens, auf jeden Fall gegen Fortuna Köln, die in die dritte Liga geköpft wurden oder geschossen wurden von Hamadi Al-Gadoui, der mittlerweile bei der Fortuna spielt und in der Regionalliga West das entscheidende Tor gemacht hat.
Liebe Grüße und auch cool, dass so ein ganz alter Traditionsverein, also den kennen, glaube ich, wirklich nur die ganz Alten, darf man, glaube ich, an der Stelle sagen, dass so ein cooler alter Traditionsverein, der auch viel zu kämpfen hat in seiner Geschichte, wieder zurück auf der großen Bühne quasi ist. Ja, das ist einfach toll in diesem Investoren geprägten Fußball aktuell, dass es dann auch noch solche Geschichten gibt, die dann einfach... ich glaube, die haben auch einen Investor, aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit anderen Standorten und schöne Geschichte auch für Hamadi natürlich.
Ja, stell mir vor, die spielen nächste Saison gegen Fortuna Düsseldorf in der dritten Liga.
Ja, weil du es ja gerade mit Duisburg gesagt hast, könnte ja auch eine Relegation geben, Duisburg gegen Düsseldorf. Das ist dann quasi S-Bahn, glaube ich. Ich glaube, die können dann... Ja. Da habe ich schon geguckt, ob man sich da irgendwie Karten dann besorgen kann. Das ist ja, glaube ich,
ja. Also da fällt da rein auf jeden Fall, ja.
Sehr spannend alles, ja.
Ja, genau. Für die U19 ist es nicht mehr so wahnsinnig spannend. Die wartet jetzt drauf, dass sie am 22. Mai um 17 Uhr das Pokalfinale spielen kann. Bist du eigentlich auch da oder fährst du erst am Samstag hoch?
Ich fahre erst am Samstag hoch tatsächlich.
Ah, okay.
Direkte okay. Variante auf BOA.
Ah ja, okay. Ja, dann verpasst du leider das U19-Pokalfinale. Ja. Ja. Am 20. Mai, aber am, wenn ihr das hört, heutigen Donnerstag, spielt die U19 auch noch das WV-Pokalfinale gegen die SGV Freiberg. Um 14 Uhr in Geislingen, da war, glaube ich, letztes Jahr auch schon das glaube ich, immer das WV-Pokalfinale.
Ja,
genau. Und es gibt diese eine Besonderheit, hat der VfB verkündet, weil nicht nur die U19 steht im WV-Pokalfinale, auch die U17, zu der kommen wir gleich, und die U15, die spielt um 12 Uhr gegen Ravensburg. Also wenn ihr nichts zu tun habt, fahrt morgen nach Geislingen, können wir mit dem Bollerwagen hinfahren. Dann könnt ihr die U15 und die U19 des VfB zum Verbandspokalsieg schreien. Die U17 hätte eigentlich auch gespielt, aber die hat am Samstag noch ein anderes Spiel vor der Brust, nämlich das Finale um die deutsche Meisterschaft. Denn es war das Spiel quasi, man konnte einen Doppler machen, letztes Wochenende vor dem Spiel gegen Leverkusen fand das Spiel gegen der U17 gegen Augsburg statt. Es war wild. Der VfB lag zwischenzeitlich 1-3 zurück, glich dann aus, ging in Führung, wurde wieder ausgeglichen. Am Ende war es, glaube ich, Malik Musrati mit dem entscheidenden Treffer. Dreimal Brian Kenmore, einmal William Recupero und eben Malik Musrati schießen die Tore für den VfB. Es ist das 27. ungeschlagene Spiel in Folge. Also die Serie geht weiter und jetzt geht es am Samstag um 11 Uhr nach Hoffenheim ins Dietmar-Hauptstadion und es wurde so ein bisschen hin und her. An manchen Stellen stand Sonntag, an manchen stand Samstag. Ich glaube, es ist Samstag. Und ich sag mal so, Hoffenheim liegt an der A5 auf dem Weg nach Frankfurt. Nee, na, 6, pardon. Und zwischen 11 und 15.30 Uhr ist ja auch ein bisschen Zeit, also kann man vielleicht auch noch mitnehmen, die Partie, wenn es wirklich, wie ich jetzt das, also schon zumindest auf FUPA, dass die Partie am Samstag stattfindet, um 11.30 Uhr. Ich hoffe, das ist auch weiterhin so, weil dann wäre es natürlich etwas, was man durchaus mal mitnehmen könnte, auf dem Weg zum Spiel. Ich gucke nochmal, was steht beim Kicker. Da steht Sonntag, komischerweise. Also, informiert euch nochmal. Kicker steht Sonntag, was steht beim VfB? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall starke Leistung. Endlich mal wieder eine VfB-Mannschaft im Finale um die deutsche Meisterschaft. So, warte mal. Also, wann spielt die B-Jugend? Was sagt der VfB? Genau, am Samstag. Also, spielt es am Samstag. Das soll ich nichts erzählen vom Kicker, spielt es am Samstag. Genau. Und genau, die U17 spielt dann ihr Cupfinale gegen Groß Asbach nächste Woche. Gut, damit kommen wir zu den Leihspielern. Yannick Keitel wurde nach 20 Minuten eingewechselt, als Augsburg gegen Gladbach gewann 3-1 und sich damit auf einen Punkt an Freiburg heranschob und sich für die Conference League in Stellung brachte. Augsburg ist es 9., hatten wir schon darüber gesprochen. Jasinio Malanga saß 90 Minuten auf der Bank, als Elversberg 1-3 in Düsseldorf verlor, was die Chancen schmälert, dass Düsseldorf nächste Saison gegen Köln spielen kann und auch ein bisschen die Aufstiegschancen der SVE, wobei Elversberg immer noch Zweiter ist mit 49 Punkten. Paderborn und Hannover sind aber punktgleich. Also auch der Sonntag wird richtig geil, weil da geht es nämlich auch um direkten Aufstieg, Relegation und in die Röhre gucken.
Ja, das ist richtig geil, du sagst es. Also das empfehle ich.
Ich habe mir jetzt nicht rausgeschrieben, wer gegen wen spielt, aber wen von den dreien hättest du am wenigsten gerne in der Bundesliga?
Boah, schwierig. Also, das ist jetzt ja auch wieder so eine Sache. Ich finde Elversberg irgendwie cool, weil die spielen einen geilen Fußball und haben sich jetzt auch so gegen die Widrigkeiten, dass ihnen ihre besten Stürmer weggekauft worden sind, irgendwie auch gewährt. So mein Fußballromantiker-Herz würde natürlich Hannover den zweiten gönnen, weil ich sag, Hannover ist auch so ein Verein, die gehören einfach nach oben. Ist auch immer eine ganz witzige Reise dorthin. Paderborn spielt Simon, ach Mann, dem würde ich es ja auch gönnen, weißt du, das ist ja dann auch.
Also ich Hannover
würde ich auf jeden Fall sagen, dann würde ich jetzt tatsächlich Elversberg sagen, auch wenn es mir, weil ja, ich kann nicht Dennis Simon da wünschen, nicht aufzusteigen, weil der steht wahrscheinlich nächste Saison zwischen den Pfosten bei uns und ich glaube, so als Aufsteiger nimmt der Junge dann auch noch mal ein bisschen Selbstbewusstsein mit, deswegen sage ich ein bisschen mit Zähneknirschen Elversberg.
Wir können auch direkt zu den Seiten springen. Der hat nämlich durchgespielt mit 2-2 gegen den KSC. Tabellenstand ist bekannt. Jovan Milosevic saß 90 Minuten auf der Bank, als Bremen gegen Hoffenheim verlor. Darüber auch schon gesprochen. Bremen ist aber natürlich schon durch und gerettet. Und dann haben wir noch Leo Stergiou, der nach 60 Minuten eingewechselt wurde, als Heidenheim krasserweise in Köln 3-1 gewann. Und das hast du wirklich alle drei Punkte. Dass Heidenheim da noch rankommt, der sogar Vorletzter ist und St. Pauli überholt hat, das ist nur krass. Also Wahnsinn. Ja, schauen wir mal. Bei St. Pauli geht ja gerade der Virus um. Die spielen gegen Wolfsburg im direkten Duell. Also das Wochenende hat einiges zu bieten, fußballtechnisch. Schließlich noch Laurin Ulrich, der hat durchgespielt beim 3-1 von Magdeburg in Kiel. Magdeburg ist jetzt 12. mit 39 Punkten. Die sind 3 Punkte vom Relegationsplatz. Wenn da nicht ganz Wildes passiert, halten die Klasse. Und das ist natürlich auch schön für Laurin Ulrich. So, dann sind wir am Ende angelangt unserer Folge. Yannick, erstmal dir vielen Dank für deine Zeit heute Abend.
Sehr gerne.
Da möchte ich noch zwei Hinweise loswerden. Wir haben es früher häufiger gemacht. Es ist eigentlich gut, dass es das gibt. Ich hoffe, ihr habt euch alle beim Heimspiel gegen Leverkusen registrieren lassen bei der DKMS. Und ich hoffe, ihr tut das auch weiterhin, weil das geht natürlich nicht nur bei so Aktionen, sondern auch einfach online. Ihr habt es mitbekommen, Gary Vaughan leidet an Leukämie ist auf Spenden angewiesen, genauso wie alle anderen. Die bei der DKMS sich an die DKMS wenden, sind auf Knochenmarkspenden angewiesen. Registriert euch da, macht das. Es kostet nichts. Ihr kriegt ein Stäbchen. Ich glaube, man kann es auch selber machen. Ihr kriegt ein Stäbchen in den Mund. Da wird einmal ein Abstrich gemacht. Das schickt ihr ein. Und dann werdet ihr irgendwann, wenn es ein Match gibt, werdet ihr dann um eine Spende gebeten. Und ich habe mir sagen lassen, es tut nicht weh und es kostet euch nichts. Es ist echt kein Aufwand. Macht das. Und es kann helfen, wenn ihr Spender sein könnt. Dann könnt ihr Leute echt das Leben retten. Und genau, also deswegen ganz, ganz wichtig, macht das bitte, registriert euch da, helft einfach. Ich habe auch Leute gesehen, die da irgendwie vorbeigegangen sind an dem Stand am Samstag. Ich habe gesagt, ey Leute, komm, ganz ehrlich, das muss ja noch nicht mal wegen Gary Vaughan gehen. Das ist ja natürlich also auch wichtig, dass jemand, den man kennt, der auch mit dem VfB verbunden ist, dass der da Hilfe kriegt. Aber es gibt ja auch so viele andere, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen. Und auch für die könnt ihr ein Match sein, deswegen macht das bitte. Und die andere bitte natürlich noch, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, Gregor Preis, langjähriger Redakteur Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachricht, ist an Krebs gestorben und es gibt eine GoFundMe-Seite, die haben wir letzte Woche schon in den Shownotes verlinkt, das werde ich jetzt auch tun. Genau, wenn ihr was übrig habt für seine Familie, die, glaube ich, gerade eine schwere Zeit auch durchmacht, spendet da gerne hin, der Link ist auf jeden Fall in den Shownotes. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann hoffentlich als Champions League-Teilnehmer. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Und dann bis nächste Woche, dann reden wir über das Pokalfinale. Bis dahin, ciao.
Servus, ciao.